Also das erste Mal, als mir wirklich so richtig das Herz aufgegangen ist, wo ich echt dachte, boah, schön, war, als mich eine als Vorbild bezeichnet hat.
Super.
Das war so ein bisschen, oh, Vorbild ist ein großes, großes Wort.
Salut, ihr Money Pennies und herzlich willkommen zu einer ganz, 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 ganz besonderen Podcast-Folge, denn Madame Money Penny wird sagenhafte 5 Jahre alt. Vor so ziemlich genau 5 Jahren ging der allererste Blogartikel online. Das war zwar schon unter madamemoneypenny.de, aber ansonsten komplett anders. Ich hatte auch noch gar keinen Logo oder sonst irgendwas. Ich habe mir einfach irgendwo so ein Free-Icon heruntergeladen. Das sah ganz gruselig aus mit so einem Euro-Zeichen. Ich habe schon wieder verdrängt. Dann habe ich das runtergeladen im PowerPoint in gelber Schrift, da mal da Moneypenny irgendwie daneben geschrieben. Alles zusammen oben links in die Ecke geklatscht auf die Website und das war dann halt mein Logo. Und ich habe gerade noch mal geschaut, den ganzen November 2015 waren genau, Achtung, 12 Leute auf dem Blog in einem ganzen Monat. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Und der allererste Newsletter ging raus Anfang Dezember 2015 und zwar an 17 Leute. 17 ganze Abonnentinnen vom Newsletter. Da haben 9 Mal wurde der geöffnet und 2 Klicks sind zustande gekommen auf dem Blogartikel, den ich darin dann anscheinend dann promotet habe. Und ich kann euch sagen, diese 2 Klicks, davon waren auf jeden Fall 3 ich, mindestens. Wie auch immer, nur so nochmal kurz zu den Anfängen, wo das alles herkommt, tut ja manchmal ganz gut. Zu diesem freudigen Anlass hat mir die Journalistin Kira einige Fragen zu den letzten 5 Jahren gestellt. Wir haben uns in einem coolen Studio getroffen, das Video seht ihr auch auf YouTube. Und wir haben gequatscht über die letzten 5 Jahre Madame Moneypenny. Unter anderem haben wir uns unterhalten über das schönste Feedback, was ich jemals bekommen habe, Opfer, die ich vielleicht gebracht habe in der Zeit, bereue ich irgendetwas, auch auf welche Frage von euch ich bislang noch keine Antwort selber habe, was mich an meinem Job so richtig, richtig nervt, wie ich mit Ablehnung umgehe, gerade auch ja in den sozialen Medien und da schlechte Bewertungen und so weiter. Und was der nächste Fünfjahresplan mit Madame Moneypenny ist und ungefähr noch 1 Milliarde andere Sachen. Ich hoffe, ich kann euch damit einen ganz guten Blick hinter die Kulissen gewähren. Ja, das alles findet ihr in dieser Podcast-Folge. Doch bevor es damit losgeht, möchte ich noch ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch alle loswerden. Ihr seid einfach der Grund, warum ich wirklich jeden Tag meiner Leidenschaft folgen kann und genau das tun kann, wofür ich brenne und euch hoffentlich auch damit anstecke. Ihr treibt unsere gemeinsame Mission immer weiter voran und zwar in einer Geschwindigkeit, die atemberaubend ist und so viel mehr und intensiver, als ich das als einzelne Person jemals tun könnte. Deswegen, ich glaube, die Frage hat Kira mir auch gestellt, wer ist eigentlich mal der Moneypenny? Das bin schon lange nicht mehr ich, sondern das sind wir alle zusammen und ohne euch wäre das halt einfach null möglich. Also es würde einfach nicht gehen. Von daher ganz, ganz vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei seid, dass ihr die Treue haltet, dass ihr ja die Mission raustragt an andere, mit anderen Frauen drüber redet, da Allianzen bildet und gemeinsam was bewegen wollt. Also in diesem Sinne, auf die nächsten 100 Jahre. Ach so, wir feiern natürlich nicht nur Geburtstag, das wäre ein bisschen lame, sondern es gibt eine komplette Geburtstagswoche. Diese Woche ist Geburtstagswoche. Also es gibt die jetzt in der ganzen Woche auf Facebook, Instagram, im Newsletter, überall Geburtstagscontent inklusive einem kleinen Film, der die letzten 5 Jahre zusammenfasst. Und ich glaube, wir haben auch was mit so meinen schlimmsten Versprechern und so. Also so Outtakes wurden, glaube ich, auch ein paar zusammengestöpselt. Ist sicherlich sehr, sehr wichtig, wichtig und witzig auch. Lasst euch das nicht entgegen. Also schaut da auf jeden Fall auch auf den anderen Kanälen vorbei. Also nochmal ganz, ganz vielen Dank. Auch herzlichen Glückwunsch an euch alle, an uns alle zu 5 Jahren Madame Moneypenny. Und jetzt lasse ich euch endlich in das Interview und wünsche euch damit ganz, ganz viel Spaß.
Happy Birthday! 5 Jahre Madame Moneypenny. Hier steht schon eine unfassbar lecker aussehende Torte.
Ja, wie lange müssen wir die jetzt noch anstarren, bevor wir die essen dürfen?
Ja, das ist dann die Belohnung für deine Frage, die du gleich für uns beantwortest. Wenn du dich zurückversetzt vor 5 Jahren, was hättest du da geantwortet, wenn man gefragt hätte, was ist mit der Moneypenny und was würdest du heute antworten?
Oh, vor 5 Jahren hätte ich wahrscheinlich gesagt, weiß ich nicht. So, da war ja noch echt so die Phase Namensfindung, wie soll das Baby überhaupt heißen? Da hatte ich so diese Idee, ach, noch nicht mal eine ganze Idee, eher so eine halbe. Und da hätte ich wahrscheinlich schon gesagt, dass Madame Moneypenny Natascha ist, so als alter Ego. Ich hatte mir so ein paar andere Finanzblogs angeguckt, so Finanzvisier, Finanzrocker, wie die alle hießen oder so. Anscheinend macht man das so, dass man sich so einen alter Ego-Namen raussucht. Und das war dann irgendwie meine. Heute würde ich sagen, bin das nicht mehr ich. Also das ist nicht mehr so, ich sag mal, mein zweiter Name. Ja, ich werde oft so vorgestellt, ja, das ist Madame Moneypenny, aber eigentlich fühle ich mich gar nicht so, weil da mittlerweile auch andere Menschen auch noch dahinter stehen. Das ist mittlerweile eine Firma, Unternehmen auch und allem voran würde ich sagen, so eine bestimmte Bewegung. Also es gibt die Moneypennies, ja, das habe ich nicht. Ich habe nicht gesagt, jetzt nennt euch doch mal die Moneypennies, sondern das haben die von ganz alleine gesagt, ja, wir sind doch alle Moneypennies. Das war cool. Ist dann irgendwie nochmal tiefer, nochmal was anderes, als zu sagen, ich bin jetzt mal der Moneypenny. Also ich bezeichne es eigentlich am liebsten als Bewegung oder als Projekt.
Okay. Gefühlt kennt dich ja jede Frau unter 40, also zumindest jetzt in meinem Umfeld.
Jeder in unserer Bubble.
Genau, hat jeder schon davon gehört und weiß, dass es das gibt. Und hattest du denn, also heute würde man denken, dass du vollkommen klar und selbstsicher gesagt hast, das braucht es, das mache ich vor 5 Jahren, aber gab es vielleicht wirklich mal Momente, wo du dachtest, boah, soll ich jetzt weitermachen, vielleicht braucht das doch gar kein Mensch.
Ja, tausende wahrscheinlich, also immer mal wieder so kleine, gerade ganz am Anfang, ist ja immer so, wenn man was Neues startet und sich so denkt, also einfach diese Unsicherheit, es hätte ja auch vollkommen nach hinten losgehen können und dass ich nach 3 Wochen sage, ach, weißt du was, mach ich einen Scheiß alleine, so habe ich keinen Bock drauf. Oder auch nach einem Jahr oder nach 2 Jahren oder nach 3 Jahren, das ist ja nicht eigentlich wie so ein Aktienkurs. Ne? Es geht ja nicht die ganze Zeit immer nur nach oben, sondern es geht auch immer oder oft genug auch hart irgendwie runter. Und ich habe auch gerade in den ersten Tagen, wenn man nicht so richtig weiß, ob sich das lohnt, wenn man nicht so richtig weiß, interessiert das jemanden, was wird daraus, ist das überhaupt auch etwas, womit ich irgendwann mal meinen Lebensunterhalt bezahlen kann oder muss ich andere Jobs weitermachen? Ich hatte da ja auch, ich meine, WG-Suche habe ich vor 8 Jahren gegründet. Ne? Das war jetzt auch alles relativ stark nacheinander kurz getaktet. Also von daher gab es gerade am Anfang auch super viele Situationen, in denen mir andere auch gesagt haben, so ja, okay, ja, ach, das ist aber eine ganz schön krasse Nische. Ich so, Frauen ist keine Nische, Finanzen ist keine Nische. So. Von daher gab es da schon wirklich, also ich würde nicht sagen, dass es jetzt noch die Momente gibt, dass ich denke, interessiert das niemand, aber natürlich gibt es jetzt auch immer noch Momente, in denen ich Entscheidungen treffe, wo ich mir denke, boah, krass, weiß ich nicht, kann auch voll nach hinten losgehen. Vielleicht wird das mit dem E-Book nichts, vielleicht wird es mit dem Online-Kurs nichts, vielleicht interessiert sich niemand für die scheiß Mentoring-Programme. So. Also das ist immer ein Auf und Ab und es gibt auch Tage, die sind halt von vorn bis hinten Achterbahn. So.
Unternehmertum halt.
Ja, das, also wenn mir das einer vorher gesagt hätte, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, so nee, komm, lass mal stecken. Muss ich nicht unbedingt haben.
Trotzdem hast du aber gesagt, ich mache jetzt nicht nur WG-Suche, sondern ich gehe bewusst noch was Zweites an, investier die Zeit, die du ja auch in WG-Suche investiert hättest können. Ne?
Ja.
Wir haben ja im Prinzip alle nur 24 Stunden am Tag.
Ja.
Was hat dich dann motiviert, weiterzumachen? Also immer dran zu bleiben.
Also, was mich immer motiviert, ist natürlich eine Entwicklung zu sehen. Ne? Also zu sehen, okay, also ich weiß noch, jetzt wo ich so drüber nachdenke, ganz am Anfang die ersten Blogartikel habe ich dann geschrieben und das interessiert sich ja erstmal keine, also die Welt hat jetzt nicht auf mich gewartet, so, ne? Hat jetzt nicht auf meinen Blog gewartet. Geil, Natascha hat den ersten Artikel geschrieben, da gehen wir jetzt mal alle direkt drauf und lesen uns den durch. Also das war schon so, okay, wie kriege ich das denn jetzt in die Welt hinausgetragen? Und dann hatte ich das in irgendeine Facebook-Gruppe gepostet, habe mich da irgendwie auch reingemogelt in diese Facebook-Gruppe, habe dann einen Artikel irgendwie da veröffentlicht und habe dann geguckt, so, boah, geil, Google Analytics, da sind jetzt wirklich Leute drauf. Und da waren 10 Leute gleichzeitig drauf. Und ich habe mir den Arsch abgefreut. Ich habe einen Screenshot gemacht und war so, boah, geil, 10 Leute gleichzeitig auf meinem Blogartikel. Und es war für mich ein absolutes High-Gefühl.
Okay.
Und das hat mich durchaus motiviert dann, also ich habe mich total an diesen 10 Visitors dann festgehalten, dachte so, boah, geil, jetzt geht's ab. Eigentlich total naiv, aber es war, das hat mir dann immer geholfen, auch einfach die Resonanz dann zu sehen. Ja, ich glaube, wenn die am Anfang nicht so da gewesen wäre, selbst wenn es nur 10 Leute waren, irgendwann hätte ich dann wahrscheinlich nicht mehr weitergemacht, weil, also klar stelle ich mir dann die Frage, ist meine Zeit da richtig investiert? Ist auch der richtige Zeitpunkt jetzt für dieses Projekt? Man muss ja schon auch sagen, dass so die ersten 1,5 Jahre ist das Ding jetzt nicht gerade durch die Decke gegangen. Ne? Das war eher so 10 Leute auf dem Blog. Und dann kam ja also diese ganze Female Empowerment-Welle und dann noch mehr in den sozialen Medien und so, auf die ich dann natürlich sehr gut gepasst habe auch einfach mit dem
Thema. Genau, und du hattest halt auch schon Vorarbeit geleistet. Ne?
Genau, es gab schon was. Gab schon was und dann kam von hinten quasi diese Welle und dann bin ich draufgesprungen, Surfboard ausgepackt und davon noch ein bisschen mittragen lassen.
Super. Am Anfang, wie du ja gerade sagtest, hattest du eben Artikel geschrieben, deine eigenen Learnings irgendwie aufgeschrieben und irgendwann kam dann ja der Moment, wo du dachtest, ich könnte damit vielleicht auch Geld verdienen. Wann kam der? Und kam die Idee dann von dir alleine oder hattest du da vielleicht einen Sparringspartner oder einen Coach oder
Also ich habe Mother Moneypenny jetzt nicht angefangen, weil ich dachte, geil, das ist irgendwie eine neue Einkommensquelle. Damit kann ich jetzt, klar, das war so im Hinterkopf, das war bestimmt auch etwas, was auch eintreten musste, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht weitergemacht, weil wie du sagtest, irgendwie muss ich auch mit meiner Zeit haushalten und in ein sinnloses Projekt will ich meine Zeit dann natürlich auch nicht rein investieren. Und dann war es aber eigentlich eher so aus der Community heraus, also ich habe dann auch die Facebook-Gruppe direkt gegründet, eigentlich nicht, weil ich Facebook-Gruppen so geil fand, sondern weil ich dachte, oh, wenn die mir alle die Fragen stellen, ich kenne die Antworten ja auch nicht so richtig, dann sollen die sich lieber untereinander austauschen, dieses Vernetzen einfach wichtig war. Und dann hat mal, ich glaube, jemand in der Facebook-Gruppe, ja, Natascha, Blog ist ja irgendwie ganz cool, aber ist natürlich naturgemäß unsortiert, so, willst du daraus nicht mal irgendwie das in ein Buch packen? Und dachte ich so, why not? Und dann war so die Idee das E-Book und das war dann auch die erste Monetarisierungsquelle. Vorher hatte ich dann oder auch zwischendurch mal versucht, so der Klassiker ist ja Werbung, aber heutzutage Werbung auf dem Furzblog, so, da verdienst du wieder dann 3,12 Euro. Das ist noch Werbung, das sieht auch scheiße aus. Beschweren sich die Leute doch mal so Werbung auf dem Blog. Oder ich habe auch mal versucht, ein Newsletter-Sponsoring so ganz am Anfang. Aber habe da ehrlicherweise auch nur Absagen kassiert, sowohl der Banken als auch, ich habe auch mal so ein paar Software-Dienstleister irgendwie angesprochen, so im Bereich Finanz, da gibt es auch so ein paar Tools. Alle immer so, zu teuer. Ich war so, 150 Euro ist ja nicht zu teuer für irgendwie so ein... Aber dann kam das so, dass ich gemerkt habe, okay, mit dem E-Book, ja, das könnte irgendwie was werden, aber da auch, ne? Welcher Preis? Also was nimmt man da jetzt? Und was ist zu viel, was ist zu wenig? Und als das erste E-Book verkauft war, ging mir echt der Arsch auf Grundeis. So. Da saß ich echt, also ich habe dann das irgendwo gesehen, so, erste E-Book verkauft und ich dachte so, scheiße. Also ich habe mich nicht gefreut.
Warum?
Weil ich dachte, was ist, wenn die das kacke findet? Also. Ich war nicht so, ja, geil, E-Book verkauft. Ich war so, oh, scheiße, wenn jetzt ein Fehler drin ist, wenn dir es nicht gefällt, wenn sie es wieder zurückgeben will, was machst du? Ich kriege jetzt gar nicht so ein bisschen Gänsehaut. So, was machst du dann jetzt? Also eigentlich eher so dieser Druck. Scheiße, jetzt hat, also dieses Gefühl, jetzt hat jemand dafür sein hart verdientes Geld ausgegeben für etwas von dir. Ist das gut genug? Ist es das wert? Keine Ahnung. Und das ging mir erst, die ersten Verkäufe ging mir das so.
Echt krass.
Und dann dachte ich so, okay, keiner meckert. Ich habe noch keine irgendwie Stinkbombe im Briefkasten. Also scheint okay zu laufen.
Ja,
so.
Super.
Und so habe ich mich dann da irgendwie so auch einfach dran gewöhnt und dann entlang gehangelt an dieses, dann auch wirklich Geld damit zu verdienen mit den Sachen, die ich produziere.
Aber irre, dass du irgendwie auch mit dieser typischen Frauenhaltung gestartet bist, so, jemand bezahlt mich, kann ich das überhaupt, kann ich liefern?
Ja, total.
Am Ende müsste ich dir mir noch was geben.
Bin doch eigentlich nicht gut genug.
Dass der sich das durchliest.
Ja, genau.
Krass, ne? Du
schon verankert.
Startest mit sowas. Ne?
Definitiv. Also es war echt, muss man schon gut rüberspringen über den eigenen Schatten.
Ja, okay. Neben den ersten 10 Lesern deiner Artikel, was war sonst der beste Moment der Madame Moneypenny-Geschichte jetzt rückblickend?
Ich würde sagen, also es gab unendlich viele schöne und coole Momente, auch ganz kleine. Aber ich würde sagen, so der wirksamste, oder wo ich auch dachte, so boah, schon geil, war auf jeden Fall dieses Taschenbuch, als das dann Spiegel-Bestseller war. Das war so, boah, da ist jetzt, ich meine, das ist ja auch schon wieder 2 Jahre her, glaube ich. Ich glaube 2018. 2017 habe ich angefangen, daran zu schreiben und auch diese ganze Vorarbeit und das auch so durchzupowern. Und dann haben wir auch eine Kampagne gemacht und so weiter. Also auch ein bisschen Marketing, also viel Marketing auch drumherum. Und dann zu sehen, so, oh, das fruchtet. Das ist jetzt, das steht jetzt irgendwo. Das ist jetzt in Läden.
In der analogen Welt.
Wovor ich immer noch Angst habe. Hated eigentlich, ja. So, weil analog kann ich nicht mehr ändern. Aber ja, das war schon wirklich, also das war wiederum ein krasses Gefühl. Auch wieder so mit Angst, also auch dieses, was ist, wenn das nicht gut ankommt oder wenn da irgendwie Fehler drin sind, ne? Weil die gesamte inhaltliche Verantwortung lag ja auch bei mir. Ja. Aber das war auf jeden Fall so diese Spiegel-Bestseller, boah, geil. Und da geht es auch gar nicht so sehr um das, man kriegt ja dann so einen Sticker drauf. Mhm. So das dann zu sehen, aber es geht eigentlich gar nicht so sehr um den Sticker, sondern eher um den Reward, um die Bestätigung zu sehen, cool, das, was du machst, hat wirklich einen Impact. Und mir war es halt auch wichtig, diese Sichtbarkeit zu erzeugen, weil wenn das Buch erstmal in einem Regal steht, in dem Beste, dann ist ein Regal und bei Amazon oben ist und so weiter, dann ist das halt auch einfach eine schöne Sichtbarkeit für das Thema so. Und der Welt da draußen ehrlicherweise auch zu zeigen. Der Welt zu zeigen, so ein bisschen, Frauen und Finanzen passt nicht zusammen. Hast du die Spiegel-Bestsellerliste irgendwie gesehen? Da, also ist ein Buch darüber da drin. Genau, so. Kann ja nicht so irrelevant sein. Ne?
Ja, hast du einfach jeden Kritiker.
Gewinnst du alles.
Ja, voll gut, ne? Naja, voll. Ich war super. Das ist jetzt irgendwie so eine abstrakte Frage. Du könntest wahrscheinlich 3 Stunden darüber referieren. Aber was ist dein Erfolgsfaktor? Warum bist du so erfolgreich?
Ja.
Ist es die Disziplin?
Es ist sicherlich auch die Disziplin, würde ich schon sagen. Also, wenn ich es runterbrechen müsste, was wirklich schwierig ist, würde ich sagen, es ist eine Mischung aus Mut auf der einen Seite. Ich glaube, Mut und Disziplin sind eigentlich so die beiden Stichwörter, weil in Mut steckt ganz viel drin und in Disziplin steht auch ganz viel drin. In Mut steckt drin, neue Sachen ausprobieren, machen, Sachen auf die Strecke kriegen, auch große Sachen anzufassen, sich selber zu hinterfragen, sich selbst zu reflektieren, auch mal nicht so perfekt zu sein, sondern rauszugehen, kreative Sachen auszuprobieren, innovativ zu sein. Und dann, glaube ich, braucht es aber schon auch so diese Disziplin, es dann auch zu machen, es auch durchzuziehen. Also die tollsten Ideen nützen mir nichts, die tollsten, mutigsten Ideen nützen mir nichts. Wenn ich dann hinterher sage, so, jetzt mache ich doch lieber irgendwie 3 Tage Netflix oder was auch bei mir auch vorkommt, 3 Tage vielleicht nicht, aber ein paar Stunden schon. Ich glaube einfach, dass es sich einfach sehr gut ergänzt, mutig rauszugehen und dann aber dann auch dieses Rausgehen und es dann durchzuziehen und zu machen. Also Disziplin ist, sich Ziele zu stecken, Meilensteine zu stecken, zu erreichen, Plan zu haben, eine Strategie zu haben, sich zu fokussieren, den Arsch hochkriegen und die Sachen auf die Strecke zu bekommen. Und ich glaube, mit den beiden Komponenten, zurückblickend, ist, glaube ich, schon das, warum Madame Moneypenny auch jetzt das ist, was es ist so.
Hast du diese Leitsätze, oh je, jemand bezahlt mich für was, hoffentlich war das jetzt auch gut, hoffentlich fällt mir das jetzt nicht hin und so. Hast du das mit der Zeit abgelegt, als du gemerkt hast, ich habe Erfolg? Oder hast du dich selbst irgendwie entlarvt oder hast du dir einen Coach gesucht, der dir hilft, das abzulegen?
Ich glaube, es war dann einfach Gewöhnungssache. Also es war so dieser Moment, oh scheiße, jetzt hat dafür jemand Geld bezahlt und ich lebe noch. Ich lebe noch, die Person lebt noch, sie hat mir noch keine bitterböse E-Mail geschrieben, dass es alles so schlecht ist. Ich glaube, diesen Moment habe ich einfach gebraucht, zu erkennen, es geht ja weiter. Erstens, die Welt dreht sich nicht um mich. Tada! Ja. Zweitens, das, was ich produziere, ist anscheinend gut genug. Man muss ja auch nicht immer... Also gerade in so einem, ich sage mal, Expertenbereich, in dem ich mich bewege, wo ich irgendwie mein Wissen, meine Erfahrungen an die Frau bringe. Man muss ja nicht immer von Anfang an hier sein, sondern man muss nur ein Stückchen weiter über den anderen sein, um halt mehr Wissen, mehr Erfahrung zu haben, die man dann weitergeben kann. Und das ist mir auch im Prozess eigentlich erst klar geworden, dass ich nicht 100-mal besser sein muss, 100-mal mehr wissen muss als alle anderen, sondern ein Stückchen reicht schon. Das ist schon der Mehrwert, ein Stückchen mehr zu wissen, ein Stückchen bessere Strategien vielleicht zu haben, ein Stückchen mehr Motivation zu versprühen. Das hilft schon mal ungemein, um die Leute überhaupt, die man dann inspirieren möchte, um die dann auch wirklich zu erreichen. So. Und das, ja, aber da gab es jetzt keinen Coach oder keinen
vielleicht ist es auch kein Prozess Alters, oder so. Dass man irgendwie mit Anfang 20 das, ist man halt noch.
Das vielleicht auch, ne? Dass ich irgendwie jetzt so ein bisschen mehr sage, ach, weißt du was, wenn dir scheiß E-Book nicht gefällt, dann so what? Ja. So, nimm dein Geld zurück und also, ja.
Es braucht weibliche Unternehmerinnen und jetzt wäre der Moment zu sagen, was kannst du angehenden Unternehmerinnen mit auf den Weg geben? Was ist so dein Tipp oder deine Idee?
Also erstmal finde ich, es muss, also um da jetzt nochmal einen Gegenpol zu setzen, nicht alle müssen Unternehmerinnen werden. Ich habe das Gefühl, das ist gerade auch schon klar, wir brauchen Unternehmerinnen und so weiter, aber man muss da schon auch Bock drauf haben zu allem, was da so dazugehört. Mhm. Und das kann man sich halt nicht vorstellen, was da dazugehört. Das konnte ich mir auch nicht vorstellen, was da dazugehört. Sowohl also sehr viel positive Sachen als auch negative. Es ist halt einfach immer viel los so. Da sollte man sich einfach vorher reflektieren und überlegen, ist das so mein Ding? Habe ich da Bock drauf, die extra Meile auch zu gehen und auch mal morgens
die Verantwortung auch zu tragen?
Auf jeden Fall. Auf der anderen Seite muss man das auch nicht schon alles wissen und ausgeplant haben. Also der erste Schritt ist dann halt der erste Schritt, ist die Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja, dann gehe ich jetzt mal raus mit einem Blog. Also ich meine, das war ja mein erster Schritt. Ich habe mit WordPress genommen, irgendwas zusammengestöpselt und einen Blogartikel geschrieben. Mhm. So, das war der erste Schritt. Und ich hatte nicht das bigger picture. Ich wusste, also E-Book war dann so das Naheliegendste. Mhm. Okay, ich habe schon Content gemacht, dann schraube ich den mal zusammen und vorne, hinten und Cover drauf und Inhaltsverzeichnis. Aber ja, es ist eigentlich eine sehr coole, interessante, herausfordernde Reise. Und ich wünsche eigentlich jedem und jeder, dass sie das mal ausprobieren. Also wenn die so einen kleinen Funken Entrepreneurship in sich haben und denken, ich habe Bock, irgendwie Sachen zu machen, neue Wege zu gehen, neue Sachen auszuprobieren. Gewisse Sachen sind blöd, so wie sie gerade sind, die will ich neu machen, die will ich anders machen. Dann würde ich auf jeden Fall, also wenn das da ist, so dieser Funke im Inneren, dann würde ich immer dazu raten, es einfach auszuprobieren. Die Frage ist auch mal, was habe ich zu verlieren? So ist ja, wenn ich gerade in einem scheiß Job bin, der mir keinen Spaß macht, so, dann ist Kosten-Nutzen relativ easy. Also das Risiko ist gleich null, weil einen scheiß Job finde ich immer wieder. Ja. Einen scheiß Job kann ich immer wieder zurückgehen.
Gibt's genug, ja.
Ja, genau, gibt's genug. Ja. Also ja, aber es braucht halt dieses Macherinnen-Gen, was man sich aber auch sicherlich erzeugen kann und dann sich sofort damit anfreunden, dass man nichts weiß, dass man von nichts eine Ahnung hat, dass man auf gar keinen Fall gewappnet ist für alles, was da auf einen zukommt, aber man es trotzdem irgendwie hinbekommt.
Und man kann sich ja auch zum Beispiel einen Steuerberater nehmen.
Ja, unbedingt. Ja.
Oder sich Hilfe holen, ne?
Genau, ja, genau. Also gerade bei so operativen Sachen, also am Anfang macht man das noch so, also am Anfang habe ich das auch alles komplett selber gemacht. Also ist ja logisch, wie denn auch, konnte ja niemand bezahlen. Ja, also, ich glaube, man muss sich darauf einlassen. Also wie gesagt, dass man nichts weiß und dann im Prozess mitwachsen. Ich denke, Wachstum ist da. Mut, Disziplin, Wachstum ist wahrscheinlich so der Dreiklang.
Risiko, genau. Da muss ich jetzt gleich natürlich diese Frage anschließen. Könntest du dir überhaupt vorstellen, jemals nochmal als Angestellte zu arbeiten, so eine Corporate-Karriere, könntest du dir das noch vorstellen?
Also jetzt gerade nicht unter den Lebensumständen, in denen ich gerade bin, nicht. Aber sag niemals nie. Also kann schon sein, dass ich mir in 5 Jahren denke, entweder, ja geil, ich mache mir irgendwie ein laues Leben in so einem schönen Corporate-Apparat und hole mir mein Gehalt ab und mache so ein bisschen 9-to-5. Why not? Aber würde wahrscheinlich nicht lange halten, ehrlich gesagt. Aber ja, weiß ich nicht, vielleicht denke ich mir auch in 10 Jahren, boah, jetzt nochmal so ein DAX 30-Konzern oder 40, je nachdem, wie sich das entwickelt, irgendwie nochmal ein großes Unternehmen irgendwie umkrempeln. Aber ja, müsste ich schon wirklich sehr, sehr viel.
Das ist eine Frage des Preises.
Nee, ich glaube, das ist nicht mehr. Nee, ja. Ich glaube, eine Frage des Preises nicht so unbedingt, sondern dann eher, was ist denn die Herausforderung? Also was ist dann wirklich, und kann man da dann wirklich Sachen bewegen? Ja.
Also, und du kannst dir dann natürlich nicht mehr aussuchen, mit wem du arbeitest. Also ja, stimmt. Die Leute sitzen halt da in ihrer Position und...
Genau, viel Politik wahrscheinlich, langsame
und
Prozesse.
Klarkommen.
Genau, ja, aber vielleicht ist dann eher auch nochmal...
eine neue Herausforderung.
Weiß ich nicht, ja. Oder in einem anderen Startup mitzumachen, gar nicht als alleinige Person.
Siehst du mal da mal den Penny echt als Startup?
Nee, irgendwie nicht.
Nee, ne?
Nee, irgendwie nicht. Also ich habe mich noch nie so richtig mit dem Begriff Startup so richtig wohlgefühlt. Ich finde, das hat immer so was Unfertiges. Also ja, es ist ja immer irgendwie unfertig, aber Startup ist für mich auch so, ja okay, wir probieren jetzt hier mal was aus, wir haben nicht so richtig ein Geschäftsmodell und wir brauchen jetzt mal 3 Millionen, bitte. So, das ist für mich so ein bisschen Startup.
Ja, okay.
Und ich meine, ich... Also,
nee, da hast du ganz anders angefangen. Ganz
da habe ich anders angefangen, also gebootstrapped, das selber zu machen. Als Startup würde ich es, glaube ich, also da fühle ich mich schon mehr, also reifer, also more sophisticated sozusagen, als irgendwie, ja, jetzt müssen wir 40 Leute einstellen und brauchen da erstmal 3 Millionen.
Und genau, und du brauchst eben nicht den Investor, das ist ja der Unterschied.
Genau, ja, also kommt mir auch erstmal keiner ins Haus.
Sicher.
Das steht fest.
Gibt es für dich sowas wie ein Ziel für Madame Moneypenny?
Du meinst jetzt so unternehmerisch auch?
Ja, genau. Also willst du das mal irgendwann verkaufen?
Das ist auf jeden Fall eine Frage, auf die ich noch nicht so richtig eine Antwort habe. Mal so. Aber also ein Verkauf ist, denke ich, also aktuell gibt es keinen Plan, ne? Oder dieses Ziel gibt es aktuell nicht, dass ich sage, oh, jetzt will ich vielleicht einen Börsengang. Ja? Das wäre doch irgendwie ganz geil. Aber das jetzt so verkaufen, ja, an wen würde ich das jetzt verkaufen wollen? Ne? Also da müsste schon jemand kommen, der den Purpose dann auch mitträgt und der dann wirklich sagt, okay, wir stecken jetzt noch so viel Kapazitäten rein, wir machen das jetzt mal richtig, richtig groß.
Academy.
Genau, keine Ahnung. Aber nicht jemand, der sagt, ja, wir kaufen nicht mal ein und dann kommen wir hier, wie so ein Link irgendwie auf unserer Website oder so. Das wird auf gar keinen Fall passieren. Und ich finde aber auch so von der ganzen Einstellung, auch vom Team her und so weiter, also wir spielen schon eher auf das unendliche Spiel. Also es geht ja auch nicht um das Unternehmen an sich, sondern eigentlich eher um den Course dahinter, also um das Warum. Keine Ahnung, ob man da Moneypenny in 5 Jahren, ob es dann noch diese Produkte sind, die wir dann haben. Ne? Gibt's dann also ist das dann noch das, was die Leute brauchen? Oder ist es dann was komplett anderes? Ist dann irgendein Hologrammspiel? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist auch egal. Da bin ich auch vollkommen leidenschaftsemotionslos, was dann die nächsten Schritte sind, was dann die nächsten Produkte sind. Sondern mir geht es einfach darum, diese Mission weiterzutreiben, darauf immer wieder einen Schritt zu machen. Und ich glaube, dann ist es auch gut, kein Endziel. Weil eigentlich gibt es kein Endziel.
Man kann ja nicht sagen, wenn ich 5 Millionen Frauen dazu bewegt habe, dann habe ich das Ziel erreicht. Das ist so,
genau. Weil dann nehmen wir die nächsten 5, dann nehmen wir die nächsten 5. Ja. So, dann gibt es irgendwas anderes. Vielleicht ändert sich das unterwegs auch mal. Aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass, also auch für das Projekt, da eben nicht so eine Short-Term-Sicht drauf zu haben und zu sagen, so, jetzt machen wir in 2 Jahren, machen wir jetzt das. Und wenn wir das erreicht haben, ja cool, dann haben wir es geschafft. Also was ist dann noch die Übermotivation, wenn ich das vielleicht auch irgendwann nicht mehr so intensiv auch machen will, ne? Kann ja auch sein, dass ich sage, habe ich jetzt Lust, in 5 Jahren noch meine Nase in die Kamera zu halten.
Ja.
Oder, ne?
Genau, da kommen wir jetzt zu meiner nächsten Frage, die ich sehr spannend finde. Welche Frage kannst du nicht mehr hören?
Was ist ein ETF?
Tätowierst dir doch nur so hin, die Antwort. Ja. Okay.
Nee, genau, also das sind halt Fragen, die Journalisten dann halt stellen.
Klar, müssen sie halt.
Kreieren und muss ich mich immer so ein bisschen zusammenreißen. Aber beantworte ich auch zum 375. tausendsten Mal sehr gerne, was ein ETF ist.
Ja.
Also das sind so die fachlichen Fragen, die dann natürlich immer wieder kommen. Oder warum ist das Thema so wichtig? Oder warum ist das bei Frauen anders mit den Finanzen als bei Männern? Bla, bla, bla. Das sind so die Sachen, wo ich immer mal kurz mal durchatmen muss. Aber letztendlich ist auch mein Job, gehört dann dazu.
Ja.
Die Leute wollen es halt nicht googeln, sondern sie wollen es von mir hören. Und das ist ja auch ein Kompliment.
Ja, also, klar, weil du eben die Instanz bist.
Genau, weil ich es anscheinend auch gut erklären kann, ja, auf den Punkt, so, das könnt ihr dann aufschreiben, abtippen, was ich gesagt habe, und müssen sich das nicht selber zusammensammeln. Aber das sind wirklich eher so die Journalistenfragen, so aus der Community. Ach, gibt's eigentlich gar nicht so die Fragen, die ich nicht mehr hören kann. Also da ist meine Community wirklich auch sehr breit aufgestellt. Die fragen mich halt alles von A bis Z. Und das ist auch das Schöne daran. Das macht dann auch Spaß. Und es regt mich auch immer ich öfter an. Und auch so zur Selbstreflexion. Wenn mir irgendwelche Fragen über mich gestellt werden, wo ich so denke, I don't know. Es gibt ja wir machen ja den Money Call, wo dann Frauen aus der Community mir eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken. Und die beantworte ich dann im Podcast. Und dann höre ich mir immer so ein paar an und sortiere die dann aus. Ja, teilweise sind sie schon vorsortiert von Theresa. Und letztens hatte ich da auch eine Frage, ich so dachte, weiß ich nicht, muss ich erst mal zwei Wochen drüber nachdenken. Ja, das weiß ich noch. Da hat mich eine gefragt, ja, Natascha, du sagst ja immer, Umfeld ist irgendwie so wichtig. Ich komme eher so aus der Modebranche oder Schauspiel oder irgendwie sowas so aus der Kategorie. Da interessiert sich keiner für Finanzen. Das ist irgendwie, da leben die alle am Limit. Und wer den meisten Dispo hat, ist irgendwie, kriegt da noch ein Krönchen so. Ich fühle mich nicht wohl in dem Umfeld. Ich habe irgendwie nicht so die Freunde, mit denen ich mich darüber unterhalten kann. Wie findet man eigentlich Freunde? Ich so,
wow.
That was unexpected. Also es hat ja so angefangen, ja, Umfeld und so weiter. Und ging dann relativ tief so, ja, wie baut man eigentlich Freundschaften auf? Wie findet man eigentlich Freunde? Wie baut man sich so dieses wirklich Kernumfeld weg von diesem Oberflächlichen hin zu diesem Inner Circle? So habe ich es dann interpretiert. Und saß dann mit meinem Mikrofon an und dachte so, Mikro aus, weil ich kann es dir nicht sagen. Und also das hat mich auch, das war glaube ich jetzt letzte Woche oder so, vor anderthalb Wochen.
Ja.
Und seitdem komme ich auch immer wieder zu diesem Gedanken zurück, dass ich sage, okay, wie baust du dir dein Umfeld auf? Was hast du eigentlich für ein Umfeld? Wer ist eigentlich dein Inner Circle? So, bin ich damit zufrieden oder nicht? Fehlt da vielleicht noch eine Komponente? Wer ist da drin, der eigentlich nicht so richtig reingehört? Wie ist das eigentlich entstanden? Also ich habe zum Beispiel jetzt nicht so diese Clique von früher. Also ganz viele haben ja dann irgendwie so die Mädels-Clique oder die Jungs-Clique, wir kennen uns ja im Kindergarten und irgendwie, das habe ich zum Beispiel nicht so. Also bei mir ist es eher so, ja, ich habe so den harten Kern, das sind dann aber auch nur vielleicht so 2, 3, 4 Leute. Und dann kommen und gehen welche. Aber das fand ich echt so zum Thema, das Fragen mich auch nochmal challengen, mich zu hinterfragen, mich zu reflektieren, mein eigenes Leben zu hinterfragen, so. Okay, wie ist das eigentlich? Wie funktioniert das eigentlich? Und wenn ich dann auch denke, ich kann dazu keinen Rat geben, wie bei dieser Frage, sage ich auch, weiß ich nicht. Muss ich jetzt erstmal ein halbes Jahr drüber nachdenken, dann kann ich dir vielleicht was Schlaues dazu sagen.
Wahnsinn. Mhm. Toll. Finde ich stark.
Ja.
Das schönste Feedback, das du je bekommen hast?
Das schönste Feedback. Also, könnte ich jetzt, glaube ich, gar nicht so eins rausgreifen. Was ich immer super schön finde, sind so Vorher-Nachher-Geschichten. Ne? So dieses, vorher war ich irgendwie im Dispo in einer toxischen Beziehung, hatte ich jetzt letztens wieder irgendwas gelesen, dass diese Moneypenny mal alles bezahlt hat und er hatte irgendwie mal kein Geld. Und also da gibt's ja, hinterher hat es rausgestellt, er hat irgendwie 400.000 Euro auf dem Konto, aber wusste nicht, wie er daran kann. Das
war echt so. Voll fantastischer Typ.
Ja, super, Knaller. Ja. So diese Vorher-Nachher-Geschichten, das finde ich eigentlich immer am schönsten.
Berührt dich das auch?
Total, ja. Und auch einfach, aber auch diese Veränderung zu sehen, das ist jetzt nicht so, ne? Das ist ja nicht die Magic Pill, so jetzt habe ich irgendwie was genommen und jetzt geht es mir alles irgendwie toll, sondern auch wirklich zu sehen, okay, die Entscheidung wurde getroffen, dann hat sie das und das gemacht, dann kam wieder nochmal ein Rückschritt, aber sie hat es trotzdem weitergemacht und ich habe gerade letztens eine ellenlange E-Mail bekommen, ich glaube so 3 DIN A4 Seiten wären das, die überlege ich als Podcast einfach mal einzusprechen, weil es auch so eine tolle Geschichte von, ich glaube, 10.000 Euro im Dispo und dann hin zu, keine Ahnung, wie viel Euro angespart und jetzt kurz davor, das auch zu investieren. Das sind so die Geschichten, die einfach absolut für mich den Unterschied machen. So, und auch, ich finde, sie haben auch so eine Strahlkraft für die anderen da draußen. Und ganz viele denken mal, ich kann nicht sparen oder also ist nicht so mein Ding. Und dann kommen so Leute und sagen, weißt du was, ich war 10.000 Euro im Dispo. Jetzt stehe ich bei 10.000 Euro plus und ich dachte auch, ich könnte nicht sparen. So, aber dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5 gemacht und ich so, geil, das ist so eine super geile Geschichte. Und das, wenn die das dann natürlich noch mit mir verbinden und sagen, dass mein Content der Anfangspunkt war, oft ist dann irgendwie der Podcast, dass sie sagen, ja, ich habe meine Folge Podcast und dann immer weiter, habe ich eine Instagram-Nachricht bekommen. Ja, eine Freundin von mir hat sich jetzt innerhalb von, weiß nicht, 3 Tagen 50 deiner Podcast-Folgen angehört. Ich so, okay, Freak. So, ja. Wer macht das? Ja. Aber das sind eigentlich so die schönen Geschichten und, also das erste Mal, als mir wirklich so richtig das Herz aufgegangen ist, wo ich echt dachte, boah, schön, war, als mich eine als Vorbild bezeichnet hat.
Super.
Das war so ein bisschen, oh, Vorbild ist ein großes, großes Wort. Hm. Also dass wirklich Leute mich anschauen und sagen, boah, das ist irgendwie cool, was sie macht und davon möchte ich vielleicht auch einen Teil so machen. Hm. Das finde ich schon echt. Das ist schon so mit das schönste Kompliment, was man mir machen kann, zu sagen, okay, für mich bist du in gewisser Hinsicht ein Vorbild.
Und es ist einfach stark zu sehen, wie sich die Moneypennies bei Facebook gegenseitig coachen. Ja. Da schreibt an ihre Geschichte.
Ich mache da ja gar nichts.
Ich lese es manchmal einfach, weil ich finde das selbst so motivierend auch. Da schreibt an ihre Geschichte auf. Meistens natürlich, ich habe ein Problem.
Ja.
So. Und dann 30, 40 Kommentare.
500 manchmal.
Ja, und ich denke mir so, wow. Und die schreiben da richtig was rein mit so richtig in Tiefe. So, ne? Das ist schon sehr, sehr geil.
Ja, auf jeden Fall.
Und da finde ich immer, wenn Leute so gegen soziale Medien sind, und das ist wirklich, finde ich, ein Beispiel, wo man sagen kann, da ist es wirklich der Best Case, dass man sieht, das verändert Menschen. Es verbindet sie, die hätten im realen Leben oder im analogen Leben nie die Chance gehabt, sich zu vernetzen.
Nee, absolut. Und das ist ja auch das, was vielen fehlt, ne? Dieses Umfeld, der Kreis von Menschen, mit denen ich mich darüber austauschen kann. Ja. Und das ist auch was ich super toll finde. Wie gesagt, ich mache in der Facebook-Gruppe nichts. Ich gebe da keinen Input rein. Muss ich auch nicht, weil wir es irgendwie geschafft haben, diese Community so aufzubauen und so Frauen da reinzubekommen, die ähnlich ticken. Die sind ja nicht alle gleich, aber so von der Einstellung zum Leben her sind die schon sehr ähnlich und sehr proaktiv und sehr lösungsorientiert. Und das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Hm. Und mir ist es wichtig, ein Umfeld zu kreieren, in dem sich genau solche Menschen wohlfühlen. Ja, dieses, okay, lass uns das zusammen schaffen, proaktiv. So ein bisschen, also Verantwortung zu übernehmen, sich gegenseitig zu helfen, dass die sich darin wohlfühlen. Und man muss auch sagen, auf der anderen Seite sollen sich bestimmte Menschen da auch nicht wohlfühlen. Hm. So, ja, die sollen da nicht drin sein. So, ich will da keine Rumkrakehlerei drin haben oder irgendwie alles ist so schlimm oder so ein bisschen die Opferhaltung.
Musst du da so eine Art Community-Management
Das regelt machen? Sich ganz gut von alleine, ehrlicherweise. Und ich glaube, die Themen, also das ist ja so dieses Anziehungsding, ne? Also ich glaube, so wie ich spreche, auch in sozialen Medien, wie mein Content ist, das zieht gewisse Menschen an und stößt aber genauso auch, ob jetzt unabsichtlich oder absichtlich, genauso auch gewisse Menschen dann wieder ab. Mhm. Und das ist auch vollkommen okay so. Das habe ich auch in den letzten Jahren gelernt. Meine Aufgabe ist es nicht, die Welt zu retten. So.
Oder jedem zu gefallen.
Oder jedem zu gefallen und auch nicht jedem zu helfen. Weil, und das war ein sehr hartes Learning für mich ganz am Anfang, viele Menschen wollen sich einfach nicht verändern. Die fühlen sich pudelwohl in ihrer Beschwerde-Opferrolle. Und immer, wenn ich versucht habe, bei solchen Frauen irgendwas bewegen zu wollen, das war trotzdem immer mein Anspruch, aber guck doch mal so, ist einfach nie gut gegangen. Ja. Also die Menschen müssen dann schon auch bereit sein, sich verändern zu wollen und auch anders zu denken. Und ja, da rassel ich auch regelmäßig in den Instagram-DMs mit Frauen oder teilweise auch Männer aneinander, die irgendwie sagen, nee, ist irgendwie alles, das kannst du doch so nicht sagen. Ich sage, natürlich kann ich das so sagen, weil das meine Meinung ist. So.
Naja. Ich fühle mich angegriffen. Ich verstehe den Impuls. Also du bist ja zum Beispiel jemand, der jetzt nicht so auf Immobilienkauf steht. Mhm. Und in der Zeit, als du das öfter mal irgendwo in Interviews oder auch in deinen Podcasten so gesagt hast, habe ich gerade eine Immobilie gekauft.
Ja.
Und dann dachte ich so,
will man nicht
das
hören.
Das muss ich jetzt aushalten. Das muss ich jetzt aushalten. Ja. Es gibt einfach nicht die Wahrheit.
Ja.
Ne?
Ja, so, absolut.
Und man muss immer das Gesamtkonstrukt sehen.
Ja.
mir persönlich ist es eben passiert, zweimal musste ich aus der Wohnung raus wegen Eigenbedarf. Ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf, vor allem mit Kindern, die irgendwo in eine Schule gehen, ne? Infrastruktur mit Kids.
Absolut.
Und dann mal irgendwann zu sagen, okay, unsere oder meine Altersvorsorge ist jetzt momentan, sagen, ich kaufe mir jetzt eine Wohnung und ich kann mir 5 Experten suchen, die sagen, mach das, und 10 Experten sagen, mach es nicht. Das muss man aushalten, aber deswegen kann man so.
Ja, absolut. Und da gibt es
eine eigene Wahrheit finden.
Ja. Eben, genau. Man muss seine eigene Wahrheit finden und dann auch einfach die Verantwortung dafür übernehmen, ne? Diese Entscheidung zu treffen und nicht zu sagen, ja, Natascha hat aber das gesagt, Natascha hat aber irgendwie das gesagt.
Genau, dafür stehst du für Eigenverantwortung. Ne? Das ist genau das.
Absolut,
Wie geht man aber tatsächlich, oder wie gehst du damit um, mit eben so Hatern, negativen Kommentaren? Weil am Ende des Tages hat das jeder ja in sich, dass er irgendwie gemocht werden möchte. Mhm. Kann man aber nicht von jedem, und das Internet macht das aber sehr plastisch.
Ja.
So, wie gehst du damit um? Liest du es einfach
nicht? Ja, ich lese es nicht.
Okay.
Also, was ich mir vollkommen abgewöhnt habe, ist auf externen Medien, sei es jetzt irgendwie Zeit oder also irgendwo Zeit Online, Frankfurter, keine Ahnung, wo irgendwie ein Interview vor mir ist, oder ZDF bei YouTube hatte ich mal so einen Auftritt. Ich lese mir die Sachen da drunter. Man kann es sich nicht durchlesen.
Okay.
Ich lese mich durch. Und dann bekomme ich zwischendurch dann, irgendwas war, glaube ich, ZDF, irgendwas, keine Ahnung. Dann schreiben mir an, ja, Natascha, die Kommentare da und da. Ich so, I don't know. Weil es interessiert mich halt auch nicht. Weil es mir nichts bringt. Es bringt mir nichts, Kommentare unter irgendeinem Auftritt von mir auf YouTube meinetwegen zu sehen. Wie sieht die denn aus? Kannst du doch so nicht sagen. Hat sich irgendwie auch nur hochgeschlafen. Also was da ja alles dann so drunter steht. Ne? Das ist vollkommen so, sie ist ja leider auch nur so eine verkappte Feministin. So, ja, so, was ist jetzt dein Entschuldigungspunkt? Ja. Aber ich, ich nehme das dann auch, also ich nehme es auch einfach sehr persönlich. So, also ich kann nicht sagen, weil sonst könnte ich es mir durchlesen. Ich könnte es mir auch durchlesen und sagen, ach, weißt du was, irgendwie perlt alles an mir ab. So ist es halt nicht. Und deswegen habe ich für mich da entschieden, es mir einfach nicht durchzulesen. So, und was ich mir schon zwischendurch durchlese, sind so die Kommentare natürlich unter meinen eigenen Sachen, so Podcasts oder so. Mhm. Aber daran ist halt auch das Lustige. Ich glaube, ich habe auch 2 Bewertungen. Eine ist, sie redet so langsam, die andere ist, sie redet so schnell.
Ich denke so, okay. Und das bringt auch einfach einen Punkt, oder?
Ja, und genau wie du sagst, man kann nicht von allen gemocht werden, und das, damit habe ich mich aber auch angefreundet, so, und auch nicht, die Frage ist auch, von wem, also wem möchte ich denn gefallen, so, welchem Schlag Mensch möchte ich denn gefallen? Es gibt ganz viele, von denen ich sage, weißt du was, ich find's richtig gut, wenn du mich richtig scheiße findest, weil wir sind so weit auseinander. Ja. Und diese Ablehnung, ja, das gehört mit dazu, wobei ich wirklich sagen muss, also die Madame Moneypenny Community ist wahrscheinlich eine der cleansten überhaupt. Also was ich da manchmal wirklich von anderen, die haben da natürlich auch noch ein paar mehr, 100.000 Followerinnen mehr, was die da manchmal, also echt Drohungen und das richtige Beleidigung, und ich finde, Ablehnung erfährt man sowieso, und da kann man sich jetzt überlegen, wofür man abgelehnt werden will. Will ich abgelehnt werden für irgendwelche kleinen Furzgeschichten, die ich von mir gebe, oder will ich abgelehnt werden für große Ideen, für große Projekte, für große Veränderungen? Und wenn ich eh bei beiden abgelehnt werde, dann nehme ich lieber die großen Sachen und gehe die an. Also.
Genau.
So.
Du hast mal erzählt, dass du, als du mal da Moneypenny gestartet hast, bist du frühmorgens aufgestanden, hast wahrscheinlich noch im Schlafanzug an den Computer gesetzt und angefangen, mal was zu tippen, einen Artikel zu schreiben.
Ja.
Also das war so diese Anfangs-Vibe, oder? So diese.
Ja, das war genauso kann man sich das vorstellen. Das ist angefangen, da habe ich in Kreuzberg gewohnt, in einer 1,5-Zimmer-Wohnung, Schreibtisch neben dem Bett. aufgestanden, dann treibe ich die Lampe an, kling, und habe dann da irgendwas runtergehackt. Ja, das war so die erste Zeit. Also ganz am Anfang habe ich da natürlich noch nicht so super viel Zeit rein investiert, sondern erst als ich gemerkt habe, oh, 10 Leute drauf, so, jetzt geht's los. Es war dann schon auch so ein selbstverstärkendes System quasi, dass ich dann immer mehr reingegeben habe. Aber genau so waren vor allen Dingen, als ich das E-Book geschrieben habe, das war echt so, boah, das war 5 Uhr morgens aufgestanden, 2 Stunden E-Book geschrieben, zwischendurch mal duschen, ab zur WG-Suche, Dann da irgendwie abends nach Hause, dann GZSZ gucken, habe ich damals noch geguckt. Damals hatte ich noch einen Fernseher. GZSZ musste sein.
Das ist unfassbar.
Und dann, aber wieder ran an den Schreibtisch.
Bist du dann jemand, der dann irgendwie, weiß ich nicht, viel Kaffee dabei trinkt? Oder
gar,
Wasser?
Ich trinke gar keinen Kaffee.
Gar keinen Kaffee, okay. Wasser oder Wasser?
Auch viel zu wenig.
Ritual, dass ich da irgendwie...
viel zu wenig. Ja. Also ich trinke keinen Kaffee und definitiv viel zu wenig Flüssigkeiten sowieso.
Okay.
Aber ja, und ich habe mich auch urschlecht ernährt und das war irgendwie auch alles irgendwie nicht so geil zu der Zeit. Aber ja, das hat mich trotzdem irgendwie weitergetrieben. Mhm. So, das ist immer, ich glaube, der Part, der so unheimlich schwer ist zu erklären. So, was hat dich weiter angetrieben? Warum hast du es dann gemacht? Und so, ja, weil ich konnte halt einfach nicht anders. Ich konnte nicht sagen, nee, mach ich nicht.
Ja.
So, dafür war es mir dann einfach zu wichtig. Und es gab auch wirklich Morgende, wo ich dann echt aus dem Schreibfluss dann kam und ich stand halt original angezogen, ready to go, um aus der Tür zu gehen. Und ich wusste nicht, hast du dir die Zähne geputzt oder nicht? Weil das alles so, weil ich überhaupt nicht mehr irgendwie da war. Hast du Socken an? Lass nur mal gucken, ob ich Socken anhabe.
Weil krass, es ist echt voll abgetaucht.
Total abgedriftet und überhaupt nicht mehr im Hier und Jetzt so. Also nicht mehr in den, ich sag mal, unwichtigen Details, ob ich mir die Zähne geputzt habe.
Schaust du heute oder GZSZ dann online, wenn du keinen Fernseher
mehr hast? Nee, gar nicht.
Hast du voll
dann
abgestellt?
Ja, ich habe es dann abgeschafft. Grüße an Franzi Kühne. Ich weiß, dass sie das jetzt guckt. GZSZ habe ich eigentlich meine ganze Jugendlichkeit
3 Millionen am Abend
durchgesuchtet. Ja, so viel Leute.
Das ist unfassbar.
Ja, aber irgendwann dachte ich mir dann auch so, ach nee, komm, ist jetzt irgendwie
dann auch nicht mehr so.
Get over
it. Genau, reden wir nachher noch über deinen Medienkonsum, aber du hast dann ja später diesen ersten Online-Kurs eben auch ohne viel Equipment zu Hause gestartet.
Ja.
Hast du dann damals gesagt, okay, fällt es doch alles nicht professionell genug und wie war dann die Resonanz?
Also genau, der Online-Kurs war ja dann so der nächste Schritt nach dem E-Book, war das so das zweite, ich sag mal, richtige Produkt in Anführungsstrichen. Da habe ich im Wedding gewohnt, genau, da war ich dann umgezogen und ja, ich war so ein bisschen, naja, okay, also jetzt so ein Studio mieten, das ist keine Option, plus ich weiß überhaupt nicht, ob das klappt. Genau, look at me. Und ja, dann war das, also habe ich mir so ein Regal, ich habe so ein Rattanregal von meiner Mama noch, das habe ich, als sie ausgezogen bin, habe ich das dann direkt eingepackt. Dann Bücher drauf, so ein Bücherstapel, damit es so die Höhe hat. Laptop drauf, Webcam oben an den Laptop, Mikro, so eins wie hier jetzt quasi, in den Laptop direkt rein. Und dann war das mein Equipment. Und dann habe ich mich ins Wohnzimmer gestellt. Licht habe ich mir noch gekauft dann irgendwann. Zumindest ein so ein Scheinwerfer-Teil. Mhm. Und dann habe ich angefangen, die Videos zu drehen. Und die Videos sind auch immer noch jetzt in diesem Kurs drin. Und es ist ganz witzig, also zwischendurch date ich die mal ab oder so. Aber es ist ganz lustig, wenn ich mir dann die dann nochmal angucke, dann denke ich so, oh Gott, was hast du denn da? Also nicht inhaltlich, aber einfach so von der Ausstrahlung her, ne, ganz anders. Also eher so, so leise gesprochen und wie viel ich da auch geschnitten habe. Heute würde ich sagen, ach komm, lass den Versprecher drin, so ist doch egal.
Ja.
Also wirklich in Mühe. Und ich habe das auch alles selber geschnitten. Ich habe ja alles irgendwie selber gemacht.
Wahnsinn.
Und hochgeladen und die ganze Technik und dann online gestellt, die ganzen Verkaufssachen zusammengestöpselt und so. Aber also, nö, unprofessionell fand ich das eigentlich nicht, weil ich dachte, okay, worum geht's? Es geht um den Inhalt, den ich sage. Ja, ich habe schon im Hintergrund ein bisschen aufgeräumt, ein paar Blumen hingestellt. So, das war dann meine Professionalität. Und ja, die Videos sind jetzt immer noch da und die sind immer noch in meinem Weddinger Wohnzimmer gedreht.
Ja.
Ja.
Und es ist authentisch.
Funktioniert. Ja, hat geklappt, genau.
Super. Wir wollen ja heute auch vielleicht mal hinter die Kulissen mit dir blicken.
Ja.
Wie viele Menschen arbeiten für dich? Wie muss man sich das vorstellen? Also für Madame Moneypenny jetzt.
Ja, das ist ein sehr aktuelles Thema. Sowieso, also Teamaufbau ist gerade das Thema. Also auch da, ne, es kommen und gehen Menschen. Es sind viele, was heißt viele, ein paar Freelancer auch mit dabei. Also einmal gibt es Theresa, die da sitzt, die eigentlich alles so am Laufen hält. Die mich auch sehr stark im Daily Doing unterstützt. Also von Terminabsprachen, wie die ganze Orga hier, der Kuchen. So, ich habe die nie voll gesehen, keine Ahnung. Weiß, dass es Schoko ist, das durfte ich entscheiden. Der Rest wurde dann so gemacht. Also genau, und Theresa ist festangestellt. Dann habe ich gerade frisch 2 Mitarbeiterinnen eingestellt. Die erste fängt jetzt nächste Woche an und die zweite im Februar dann. Mhm. Das ist einmal so Produkt- und Sales-Lead und das andere ist alles, was mit Content zu tun hat, Content-Marketing-Lead. Und das ist dann auch schon das Kernteam festangestellt. Dann macht mein Papa noch ein bisschen was, so buchhaltungsmäßig. Cool. Ja, genau, die ganze Familie direkt mit. Ja. Überträgt dann immer irgendwelche Sachen für mich in so Excel-Tabellen, dass ich mir die angucken kann und so Kontoauszüge.
Super. Der hat ja ein Bankumfeld, ne? Also ein Bankhintergrund,
meine ich. Ja, so ein bisschen. Ja, ja, so, genau, so ein bisschen. Ja, dann gibt es eine Reihe von Freelancern. Also einmal gibt es die Social Media Agentur ja auch, die eigentlich alles Social Media Auftritt machen und auch noch ein paar andere Sachen, Podcasts und so weiter, machen die alles komplett. Dann gibt es noch jemanden für meine Performance-Marketing-Kampagnen, also Facebook-Kampagnen, Instagram-Kampagnen, obwohl wir es gerade gar nicht so machen. Der hat auch so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, auch so Web-Developer-Geschichten. Wenn dann irgendwas in der Website ist, dann macht der das. Dann gibt es noch Katharina, auch Freelance, die macht die ganzen Presseanfragen und Kundenservice. Habe ich noch jemanden vergessen? Nee, ich glaube, das war's, ja. Und dann so ein bisschen on-off, je nach Projekten, genau. Also wen wir so brauchen oder nicht. Ja, ich glaube, ich hoffe wirklich, dass ich nicht jetzt jemand Wichtiges irgendwie vergessen habe.
Aber es muss ich schon mal so ein, also der Start ist schmal, ne? Und du suchst dir halt so drumherum, was gerade aktuell gebraucht wird.
Genau. Also ich achte jetzt mittlerweile schon darauf, dass die wichtigen Stellen intern besetzt werden. Das hatte ich eine Zeit lang auch mal anders. Und das ist mir halt schon wichtig, so den Kern zu haben, aber auch schlank. Also ich habe jetzt überhaupt nicht die Vision, dass hier immer mal 50 Leute sitzen. Wenn das so passiert, okay, wenn es nicht anders geht, so in Anführungsstrichen. Aber da geht es mir eigentlich eher darum, richtig gute Leute zu haben, die gut zusammenpassen. Und ja, alles andere hole ich mir so ein bisschen dann irgendwie so zusammen.
In welcher Phase befindet sich Madame Moneypenny als Unternehmen und was sind so deine aktuellen Herausforderungen als Unternehmerin?
Ja, tatsächlich genau das. Also genau das, diese Erkenntnis, die ich auch schon vor langer Zeit hatte, dass ich nicht alles alleine machen kann. Irgendwann ist dann doch zu viel. Und dass ich auch nicht die Beste für alle Jobs bin, sondern dass es Menschen gibt, die viele, viele Sachen einfach viel, viel besser können als ich. Das ist auch ein Wachstumsprozess, ja, von vom Bett an Schreibtisch und alles selber machen hin zu, das einfach das abzugeben, aber die Verantwortung natürlich trotzdem auch noch so ein bisschen dafür zu haben. Phase ist gerade definitiv Wachstum, also klassische Wachstumsphase, Teamaufbau, Prozesse einführen, Unternehmenskultur einführen, also Sachen, die dann da noch mit da dranhängen, mehr als ich mache jetzt mal eine Instagram-Story, sondern halt der komplette Apparat dann hinten raus. Und das ist auch gleichzeitig die Herausforderung, da jetzt also ein Team aufzubauen, das richtig zu machen, in Anführungsstrichen. Was heißt richtig? Keine Ahnung. Bin auch schon gut auf die Nase gefallen mit meinem ersten Versuch des Teamaufbaus, der kläglich gescheitert ist. Von daher,
Muss an die richtigen Menschen irgendwie kommen. Ne?
Ja, man muss auch wissen, überhaupt, was man will. Also ich habe auch mal Leute eingestellt, so, ja, okay, so, come in. wird schon irgendwie gut gehen. Das ist gerade ein großer Entwicklungsprozess bei mir persönlich auch. So, wen will ich da reinhaben? Was müssen die Leute können? Wie will ich auch arbeiten? Wie will ich als Chefin auch sein? Wie will ich als Unternehmerin sein? Was will ich machen? Was will ich nicht machen? Was kann ich, was kann ich nicht?
Ja, wie bist du denn als Chefin momentan? Oder was würdest du über dich sagen?
Theresa, komm doch mal ran. Theresa, sag doch mal, was für eine tolle Chefin ich bin. Theresa hat mir tatsächlich mal eine Tasse geschenkt. Best Boss ever.
Ach, Quatsch.
Super. Stehe ich auch dazu.
Nee, was bin ich für eine Chefin? Schwierig.
Also ich denke, dass du schon klare Ansagen formulieren kannst, ne? So, dass es immer So würde ich dich jetzt einschätzen?
Ja, auch mal mehr, mal weniger.
Okay.
Also was auf jeden Fall ein großer, wo ich mich auf jeden Fall noch sehr verbessern muss, ist noch klare Ansage. Also man kann, glaube ich, nicht klar genug sein, so clarify, verify, so was sagen. Wie hast du es verstanden? Ich glaube, da nehme ich immer noch zu, ich gehe teilweise noch zu sehr von mir aus, wie ich denken würde, was ich denken würde, was jetzt die Anforderungen wären. So. Aber ja, ansonsten versuche ich einfach ja, viel Freiraum zu geben. Also ich hasse Micromanagement, obwohl ich dann doch manchmal darin verfalle, ist dann doch noch zu tun. Aber Micromanagement ist für mich eigentlich der absolute Tod. Ist auch, glaube ich, für ein Team, so wie ich mir das vorstelle, der absolute Tod. Sondern ich sehe mich eigentlich eher darin, dass ich dafür verantwortlich bin, dass die Menschen gute Arbeit machen können, dass sie ihre Ziele erreichen, die sie sich dann auch innerhalb des Unternehmens gesteckt haben oder auch für sich persönlich. Dass ich, also ich sehe mich eigentlich wie so ein Schneeflug, der so vorne weggeht und hinten können halt alle so ihre Arbeit machen. Ja. Und dazu gehört natürlich auch klare Ziele, klare Strukturen, sicherlich sowas wie, was ist uns wichtig? Ne? Da sind wir wieder bei Mut und Disziplin. Also ich würde immer eine mutige Entscheidung vorziehen und immer gut heißen oder besser heißen, als wenn jemand sagt, ja, ich weiß nicht so genau, soll man nicht lieber auf Nummer sicher, in bestimmten Themen. Jetzt bei den Steuern bitte auf Nummer sicher gehen, keine Experimente. Aber ja, und das liegt dann halt eben an mir oder an uns als Team, sowas dann auch einfach zu leben und zu sagen, hey, wenn du vor der Entscheidung stehst, mutig und man weiß nicht so genau, wie es ausgeht oder eher auf Nummer sicher und nimm die mutige Variante so. Daumen hoch kriegst du schon hin. So. Und wenn nicht, dann... Also wir sind jetzt auch in einem... Ich kenne die Antworten ja auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich muss so tun, als wüsste ich es, weil irgendeiner muss eine Entscheidung treffen und dann treffe ich eine Entscheidung. Aber wir sind schon sehr in dem Modus, ja, let's figure it out. Also, ja, genau. Keine Ahnung, weiß ich nicht, ob ein Podcast funktioniert. Ich kann es dir nicht sagen. Lass es ausprobieren.
Wir hatten jetzt gesprochen über die ersten 10 Leser eines Blogartikels, dann kam ein E-Book, dann kamen die Online-Seminare, dann kam ein Spiegel-Bestseller. Das sind so die Meilensteine, die ich jetzt gerade im Kopf habe. Welche Meilensteine haben wir aus den letzten 5 Jahren noch vergessen?
Genau, das, der Bestseller, das Mentoring-Programm war auf jeden Fall auch ein Meilenstein, also ich sag mal so der nächste Entwicklungsschritt, dann zu sagen, okay, ja, E-Book ist irgendwie schön und gut, aber bringt das jetzt wirklich so die besten Ergebnisse? Und da habe ich halt gemerkt, das, was Menschen brauchen, genauso wie ich halt auch, ist halt eine gewisse Guidance, ist halt eine gewisse Struktur, es ist ja auch nicht das Wissen ist ja überall da, das Wissen ist ja for free, aber warum machen es die Leute denn nicht? So, weil sie keiner an die Hand nimmt oder mal einen ordentlichen Tritt in den Hintern gibt und sagst, du machst das jetzt innerhalb von 8 Wochen so.
Ja, und wenn du
das zahlst dafür auch noch Geld.
Genau, das ist es halt. Ne? Du zahlst dafür Geld und dann machst du es halt auch.
Ja,
das ist halt wie Fitnessstudio, ne?
Ja.
Du zahlst dafür Geld, dann gehst du halt auch hin.
Ja, genau. Ja, genau. Und weil ansonsten tut es halt auch richtig weh. Ne?
Und dann ärgert man sich über sich selbst.
Ja, genau, also das, einen hohen Preis dafür zu bezahlen und es dann nicht zu machen, ist halt keine Option. So. Das heißt dann, und ja, das war, glaube ich, so der nächste logische Schritt. Auch so in der Unternehmensentwicklung, aber eben also Hand in Hand gehend einfach mit, das ist auch der nächste Schritt, was dann vielleicht die Ladies brauchen.
Ja, nicht nur die, also es ist ja wirklich so. Ne? Wie oft denkt man sich so, ah, jetzt habe ich noch heute Abend 2 Stunden Zeit, was mache ich jetzt? Mache ich noch was für meine Altersvorsorge? Lese ich mich irgendwo ein? Oder mache ich doch irgendwie Netflix? Ne? Ja, das ist halt leider...
Ja.
Du lässt dich coachen.
Ja.
Und suchst du dir immer für das jeweilige Thema den richtigen Coach?
Mal so, genau. Also gerade wenn es so spezielle Themen sind, wie große Verhandlungen steht an oder so, dann lasse ich mich da speziell coachen. Ansonsten sind es tatsächlich viele Business-Themen. So, also ich habe jetzt einen Coach gefunden, mit dem ich mich regelmäßig austausche, so alle 3 bis 4 Wochen. Und dann gucken wir halt, was so ansteht. Und ja, aber eher so im... Ja, Business-Bereich oder auch einfach alles irgendwie unter einen Hut bekommen. So.
Okay.
Das,
aber du würdest sagen, das ist eine Investition, die sich lohnt?
Ja, also das wäre wirklich was, wünsche ich, das hätte ich schon viel früher gemacht.
Okay.
Was natürlich ganz am Anfang schwer realisierbar ist, weil gute Coaches kosten auch viel Geld. Hätte ich mir am Anfang natürlich nicht leisten können, so war keine Option. Aber das ist echt... Also ich gehe da immer mit einem ganz anderen Gefühl irgendwie raus. Das ist wirklich, es gibt ja wenig gute Abkürzungen so im Leben, aber das ist wirklich eine sehr gute Abkürzung, Coaching, ja.
Okay. Wo bist du mal gescheitert in den letzten 5 Jahren? Welche Rückschläge hattest du zu verkraften?
Ich glaube, dass mein größtes Scheitern war mein erster Versuch des Teamaufbaus.
Okay. Was ist da schiefgelaufen?
Alles. Alles, wirklich alles.
Wann war das ungefähr?
Das war also ziemlich genau vor einem Jahr.
Okay.
Genau, also ziemlich genau vor einem Jahr. Da habe ich mir überlegt, okay, ja, du kannst dich irgendwie alles selber machen, viel zu stressig und so weiter und so fort. Und habe dann versucht, ein Team aufzubauen, habe Leute eingestellt, da habe ich mir vorher nicht genug Gedanken drüber gemacht, was ist eigentlich die Rolle, was ist eigentlich die Position, wo wollen wir eigentlich hin, wen brauche ich eigentlich, habe auch einfach auf falsche Positionen geheiert, also ich habe eigentlich genau das Falsche gemacht, ja, ich wollte mir das Leben einfacher machen und habe dann zum Beispiel eher juniorige Leute eingestellt, so, ja. Was brauchen Juniors? Ja, die brauchen viel Guidance, die brauchen viel irgendwie, wollen was von dir lernen, die brauchen, die wollen auch gecoacht werden. Und deswegen hat das zum Beispiel gar nicht geklappt.
Okay.
Und das ist aber überhaupt nicht, also es lag null an denen so, sondern es lag einfach, ich habe einfach schlechte Entscheidungen getroffen, diese, Personen an die falschen Stellen zu setzen, okay, ins falsche Unternehmen vielleicht auch von Anfang an schon reinzuholen, in einer falschen Phase, in der ich da gerade steckte. Also das war nicht cool, war auch dann, da musste ich auch zum ersten Mal jemanden entlassen, was auch wirklich krass für mich war, so einfach zu sagen, okay, es geht halt so leider irgendwie nicht weiter. Auch eine heftige Erfahrung auf jeden Fall, gehört dann wohl auch mit dazu, aber schön ist es nicht. Nee.
Okay, stell mir auch nicht schön vor.
Sehr, sehr stressig.
Ja. Genau. Welche Opfer hast du für deinen Erfolg bringen müssen?
Opfer, ja. Also wahrscheinlich weniger Freizeit als andere. Wobei ich das jetzt gar nicht so negativ beschreiben würde, so als hartes Opfer. Ne? Opfer klingt irgendwie immer so nach Tod oder so.
Ja,
was ganz Großes verzichten oder so. Das war einfach so die Phase, da war das halt meine Prio 1, da hatte ich halt
und
großes Vor,
da
war es dann auch kein Opfer. Ja. Und klar gab es aber auch Momente, in denen ich dann auf Facebook so meine alten Studienfreundinnen sehe, die dann irgendwie alle zusammen nach, keine Ahnung, Amsterdam fahren oder so. Und dann denke ich mir, ich wurde gar nicht gefragt. Ja, stimmt, weil ich die letzten 2 Male abgesagt habe.
Mhm.
So, das sind dann schon so Momente, in denen ich mich dann schon frage, okay, war es das jetzt wert? So, ist auch einfach unschönes Gefühl, so,
klar,
ne?
Ja, ja.
Das dann einfach zu sehen und in gewisser Weise nicht mehr dazu zu gehören. Jetzt rückblickend würde ich aber sagen, dass das ein ganz natürlicher Mechanismus ist, dass sich das Umfeld ändert. Da sind Leute rausgefallen oder haben sich rausgezogen, haben aber auch wieder Platz für andere Menschen gemacht. Und deswegen sind wir wieder beim Thema Umfeld, wie wichtig das ist und wie man sich das auch baut, wie man es aktiv steuern kann, aber wie es manchmal dann auch natürlich andere Menschen steuern sollen. Ich habe keinen Bock, dass du mir jetzt zum 10. Mal absagst.
Ja, ja,
Natascha brauchen wir nicht mehr fragen, die hat eh keine Zeit. Ne?
Ja.
Von daher, ja, war es in dem Moment sicherlich ein sehr unschönes Gefühl, so immer mal wieder. Aber dafür habe ich jetzt andere Personen, bei denen das irgendwie anders ist. So, ne? Opfer, meine Haarfarbe, ja. Die grauen Haare lassen dann auch nicht lange aus sich warten. Ansonsten würde ich also wenig. Ich habe mich nie so gefühlt, dass ich jetzt irgendwas Großartiges auf der Strecke lasse, was mir super wichtig ist.
Bereust du was?
Bereue ich was? Eigentlich auch nicht so richtig. Also ich glaube, rückblickend war das schon alles so richtig, wie es gelaufen ist. So, ja, natürlich würde ich jetzt mit den Erfahrungen, mit dem Wissen, was ich jetzt habe, vielleicht manche Entscheidungen anders treffen, aber wusste ich ja damals ja nicht. Ich kann ja nur mit dem arbeiten, was ich habe. So, mit dem Wissen, mit dem Gefühl auch, dann eine Entscheidung zu treffen und so richtig bereuen, tue ich eigentlich nichts. so richtig. Klar hätte ich natürlich öfter mal irgendwie andere Sachen, mich mehr zu entspannen, mehr da auf mich zu achten, auf meinen Körper zu achten. Aber auch das war in der Phase halt nicht Thema. So. Und ich glaube halt schon, dass so die Dinge auch in Wellen verlaufen. Ne? Also ich habe zum Beispiel den Sommer über recht gut gechillt. Das war so meine Chillphase. Ich habe den ganzen Juli frei gemacht. Super. Ich mache den ganzen Januar habe ich frei gemacht. Und so kommt es dann in so Wellen. Verschiedene Prioritäten. Und jetzt ist halt gerade wieder richtig Kopf runter und irgendwie ackern und das ist auch okay.
Wenn du dann so 4 Wochen frei hast, was machst du dann so? Viel Sport oder was?
Ja, Sport, nichts tun, was lesen. Was ist denn nichts tun? Auf dem Balkon liegen, mich sonnen, Podcast hören. Das kannst du, ja? Ja, ach, das hat sehr gut geklappt diesen Sommer. War ja auch Lockdown, konnte ja nichts wohin.
Okay, also du liegst so in der Sonne, hörst Podcasts,
ja, dann machst du dir was zu essen. Lese ein bisschen, genau, mach mal was zu essen, geh dann irgendwann rein, weil es mir zu heiß wird, stelle fest, drin ist genauso heiß, geh wieder raus. Okay. Bisschen spazieren
also gehen. Also du kannst tatsächlich cornern.
Ja, cornern, genau. Bei Mick ist an der Ecke. Ja. Also mal mehr, mal weniger gut. Aktuell nicht so gut. Aktuell arbeite ich wieder relativ viel oder mehr als gewünscht sozusagen. Aber das ist auch in Ordnung. Ja, aber dann habe ich auch wirklich Phasen, in denen ich dann komplett runterfahre.
Mhm. Und bist du jemand, der irgendwie weite Reisen macht? So, wenn du jetzt im Januar frei
gerne
hast?
Ja, die letzten 2 Jahre war ich im Januar dann immer da, wo es warm ist. Das war eigentlich so mein Ding. Boah, okay, Winter mal hier weg aus Berlin. Südafrika war ich vor 2 Jahren oder südliches Afrika und noch ein paar andere Länder
so bereist. So rucksackmäßig oder was?
Nee, das meine ich mehr. Das ist rucksackmäßig.
Über 30.
Genau, also darf dann schon zumindest ein Airbnb dann irgendwie sein.
Ja, okay.
Sri Lanka war jetzt das Letzte.
Okay, cool. Ja.
Ja, also das ist so ein Thema, an dem ich dann auch nicht großartig spare. Also die Rucksacktour ist dann nicht mehr aktuell, sondern dann irgendwie auch mal eine schöne Unterkunft mit einem schönen Pool und so.
Ja, das darf man
auch
mal.
Darf man sich mal einmal im Jahr
gönnen. Das soll ja auch Urlaub sein.
Genau.
Genau. Wichtige Entscheidungen. Hast du da so eine Entscheidungshilfe wie ein Bauchgefühl oder ein Kompass? Was leitet dich?
Bauchgefühl auf jeden Fall. Lerne ich auch gerade da noch stärker drauf zu hören. Also immer, wenn ich denke, oh, warum hast du das so gemacht? In der Retrospektive ist dann eigentlich, ja, eigentlich wusstest du es auch vorher. Eigentlich hat dein Bauch dir da schon gesagt, dass das nicht so eine gute Idee ist oder frag da nochmal nach oder willst du nicht erstmal ausprobieren, bevor du all in gehst? So. Das war dann immer mein Bauchgefühl, was mir da schon gesagt hat. Also Bauchgefühl spielt eine ganz große Rolle. Ja, und ansonsten versuche ich halt irgendwie so schlau wie möglich abzuwägen, Risiken abzuwägen, Kosten, Nutzen abzuwägen. Aber ehrlicherweise ist auch oft nicht die Zeit, jetzt mal ein halbes Jahr irgendwie drüber zu überlegen, machen wir jetzt irgendwie das eine oder das andere. Von daher, ich finde es eigentlich eher gut, Entscheidungen schnell zu treffen und zu gucken, ob es funktioniert.
Okay. Was nervt dich an deinem Job?
Was nervt mich an meinem Job? Also es gibt viele Dinge, die ich nicht gerne mache, die mich nerven. Alles so Kleinkram, alles was. Ich hasse Briefe. Ich mache Briefe auch nicht auf, weder privat noch geschäftlich. So, die liegen dann da, muss die jemand anderes aufmachen. Also ich mag das nicht. Ich mag Briefe nicht.
Also
das
ist Arbeit. So geschäftliche Post.
Ja,
also
geschäftliche Post.
Rechnungen und Kontoauszüge kriegt man ja gar nicht mehr zugeschickt, aber ja, okay.
Genau, ja.
Okay.
Also alles so Kleinkram, so Fisselkram, so Sachen.
Ablage.
Beweisen, Ablage, so Termine koordinieren, so solche, da fehlt mir absolut die Geduld.
Okay.
So, da fehlt mir die Geduld, da fehlt mir auch das System, habe ich nicht. Und bei mir ist da meist, also auch zu Hause, bei mir kommt alles irgendwie auf einen Stapel. Und irgendwann muss ich dann mal ran an diesen Stapel, also außer Rechnungen, die werden dann überwiesen. Was ich übrigens auch nicht selber mache, auch privat nicht. und dann ist so Stapelsystem und dann irgendwann muss ich das dann mal abarbeiten. Aber alles, was nicht so, ja, wo jetzt auch niemand so richtig was davon hat, weißt du, was ich meine?
Also Zeitverschwendung für dich fast schon.
Ja, also meine Mission wird nicht davon getragen oder die Money Pennies haben nichts davon, wenn ich jetzt eine Rechnung bezahle. Oder wenn ich jetzt mit meiner Steuerberaterin telefoniere. Oder wenn ich jetzt...
Spülmaschine ausräumen.
Genau, das...
Ja,
das ist also Sache, diese kleinen Sachen, ja. die so ja. wenig... Also die müssen alle laufen, ne? Das ist super wichtig, dass sie laufen. Deswegen macht das auch Theresa, weil ich weiß, wenn die das macht, dann läuft das.
Zu schätzen, ja, genau.
Total. Ja. Aber es ist halt nicht so meins. Aber das ist eigentlich auch ein cooles Learning, so zu verstehen oder zu erkennen, dass es immer Menschen gibt, die Dinge mögen, die ich nicht mag.
Mhm.
So, und ich war immer so, oh, kannst du jemanden damit belästigen, die Kundenservice-E-Mails zu beantworten oder Termine zu koordinieren oder meine E-Mails zu lesen? Das ist doch voll die Kackarbeit.
Ja.
Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, geil, ich liebe E-Mails, her mit deinen E-Mails, her mit deinen Briefen. Ich liebe das, zu sortieren, den Überblick zu behalten und so.
Ja, genau. Also ich würde sagen, das ist so das Hamsterrad. Du machst den ganzen Tag kleine Sachen und machst immer weiter, aber viele Leute sind so Geschäftler und die lieben dann an kleine Sachen überall Haken dran zu machen. Ich kann das total verstehen.
Ja, total. Ja. Also, und das ist so, das ist auch das Schöne daran, dass nicht immer alle alles gleich machen.
Wenn alle Menschen gleich werden, wäre es ja auch langweilig.
Eben, ja,
genau. Es gibt diesen Instagram-Post, du mit einem Mittelfinger und dazu steht mein Pool, meine Party.
Ja, mein Pool, meine Party. Das ist zum Beispiel in Sri Lanka entstanden.
Erklär mal, was Foto. Dahinter steht.
Da war, ich glaube, irgendwie wurde ich da angeranzt. Ich glaube, auf Instagram war wieder irgendwas, wo ich dachte so, oh, komm, lass mich in Ruhe. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, aber irgendwie so in die Richtung, was wir vorhin schon besprochen hatten, irgendwie so ein blödes Feedback oder so, warum machst du das nicht so? Oder so ein Motz-Petra. Und immer dachte ich mir so, weißt du was, das hier ist mein Kanal, so, ich darf hier sagen, was ich will, solange ich natürlich gewisse niemanden beleidige und so weiter, schon klar. Und wenn es nicht gefällt, dann geh doch einfach weg. So, und das, so sehe ich es jetzt auch. Ne? Also, wem es nicht gefällt, dann geh doch einfach weiter. Du brauchst doch gar nicht jetzt die Zeit investieren, mir irgendwas, so was Blödes zu schreiben. So, du kriegst sowieso, mittlerweile schreibe ich immer nur cool. Oder okay.
Ja.
Ja, ciao. Dann kommt auch nichts mehr. Also, zwischendurch, obwohl gestern bin ich schon nochmal so brrrt, einmal kurz, was willst du jetzt von mir so? Aber, und dieses Foto war dann echt so, ich weiß gar nicht, wie ich auf das wahrscheinlich. Wie ich auf dieses Pool dann gekommen bin, so mein Pool, meine Party. Aber so, ja, es ist mein Bereich, es ist meine Party und ich entscheide, wer in meinen Pool reinkommt und wer nicht in meinen Pool reinkommt. Und ich entscheide, wer auf meiner Party sein darf und wer nicht auf meiner Party sein darf. Und wieder die Regeln sind auf meiner Party und in meinem Pool. So, da wird nicht reingepinkelt.
Ja. So. Sorry, Leute, keine Drinks in meinem
Pinkeln fliegt raus, ganz einfach. Genau. Große Resonanz übrigens auf dich. Ich glaube, das war einer der erfolgreichsten Instagram-Posts, die wir jemals gemacht haben.
Ja, das stößt halt schon an, ja. Es gibt die Geschichte, es ist ja gar keine Geschichte, es ist ja wahr, dass du drei graue, drei schwarze und drei dunkelblaue Pullis hast. Also A, stimmt das? Und B, langweilt es sich nicht, jeden Tag das gleich, also gleich auszusehen?
Nein, stimmt nicht, weil es sind immer nur zwei.
Aber die Farben?
Die Farben stimmen, ja. Also grau, schwarz und dunkelblau jeweils zweimal.
Und sind es aber wenigstens gute Kaschmir-Pullis?
Zwei davon.
Zwei davon, sehr gut.
Zwei davon sind richtig schön warme, kuschelige Kaschmir-Pullis. Die anderen sind halt die. Ja. Ich habe einmal ein Modell gefunden, da dachte ich, das passt, das gefällt mir, das ist schlicht, das kann ich zu allem anziehen. Her damit, direkt ein paar dann gekauft. Zu Hause habe ich schon noch so zwei so Kuschelpullis. Ja, irgendwann ist dann auch so ein bisschen... wenn ich mal richtig gehen lasse. Zu Hause habe ich ja eh nur einen Jogger an. Okay. Woher das gekommen ist, ist einfach, also ich habe mal meinen Kleiderschrank komplett ausgemistet sowieso. Ich mag es eigentlich eher, wenn es weniger ist, anstatt mehr, weil ich auch keine Lust habe, mich damit zu beschäftigen und ich gehe auch nicht shoppen und das ist immer so, ist dann eher so in meinem Umfeld, wenn jemand sagt, brauchst du eigentlich mal irgendwie eine neue Hose oder so? Ja, okay, such mir eine raus. Also selbst da habe ich keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Ich sage, okay, such mir gerne drei raus, dann entscheide ich mich für eine.
Erleichtert dir das Leben, dass du nämlich morgens überlegen musst? Und
ja, schon irgendwie. Ja. Also es passt halt alles zusammen und es ist halt, also ja, ich muss diese Entscheidung eigentlich nicht treffen.
Ja.
Es ist nur grau, schwarz oder blau und am liebsten habe ich die grauen.
Hast du eigentlich so ein klassisches Wochenende? Hast du da auch so Rituale, dass du sagst, ich kaufe dann immer bei dem Bäcker? Oder?
So richtig Rituale. Also Sport ist auf jeden Fall ein großes Thema am Wochenende.
Verrätst du, was du da machst? Bist du eher so der Cardio-Langstreckenläufer im Wald oder machst du so Kraftsport?
Ja, tatsächlich. Oder? Also ich mache Kraftsport auch, also so Fitnesssport. Das mache ich aber unter der Woche, da habe ich einen Trainer dreimal die Woche. Verschiedene Sachen. Gestern waren Klimmzüge, deswegen kann ich auch echt nicht. Das war so viel.
Ich schaffe vielleicht einen.
Oh. Wenn man die zwischendurch mal nicht gemacht hat, dann hängst du, ich hänge da mal wie so ein Äffchen. Ja. Genau, also das ist so unter der Woche so mein Programm. Und am Wochenende mache ich dann eigentlich, also gehe ich gerne laufen, so im Wald dann tatsächlich auch, gerne draußen. Also ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, ins Fitnessstudio mich da auf so ein Laufband zu stellen. Okay. Und Yoga, ja, jetzt letztes Wochenende habe ich echt richtig schön eine Stunde Yoga gemacht. Das war echt auch sehr, sehr schön. Und ansonsten so Wochenendrituale, Bundesliga gucken, Samstag 15:30 Uhr. Also das ist so meine feste Komponente am Wochenende.
Die Konferenz ist das dann, ne?
Nee, ich gucke nur BVB.
Also du guckst wirklich, ja. Achso, du hast dann aber auch wirklich einen Sender, wo du diese, okay, alles klar.
Genau, ja, das ist dann nur das Bild, alles andere.
Interessiert dich nicht?
Nee, interessiert mich nicht. Guck mir hinter die Ergebnisse an, Bayern noch so ein bisschen, ja. Aber ansonsten gucke ich halt so ziemlich jedes BVB-Spiel, ja. Da wird auch drumherum geplant.
Okay. Also wenn du auf eine Hochzeit eingeladen bist und an dem Tag ist ein BVB-Spiel, musst du sagen, Leute, habt ihr da auch Fernseher stehen?
Sorry.
Ja, kann ich verstehen. Ja. Siehst du dich eigentlich selbst als Promi?
Nee.
Aber so schon persönlich des öffentlichen Lebens so?
Auch nicht.
Ja, okay.
Also... ich kriege das inzwischen durch, flasht es mal so in mir auf, wenn ich auf Veranstaltungen bin und dann irgendwie merke, okay, da sind jetzt irgendwie Menschen, die was von mir wollen oder irgendwie, dass ich ein Buch signieren soll oder so. Oder wenn ich zwischendurch mal angequatscht werde auf der Straße, was jetzt aber auch nicht so super häufig vorkommt. Aber so dieses ganze so Promi, letztens hat auch eine Journalistin für einen Podcast, ja, du bist der erste Promi, den ich irgendwie so, what? Nee, also seh ich null. Ja. Kann aber auch durch diese Barriere Social Media natürlich irgendwie auch kommen. Ne? So dieses, ja, ich sehe halt, es sind über 100.000 Follower, aber ich kenne die ja nicht. Ja. So, ich weiß ja gar nicht, wer das ist. Und nee, da fühle ich mich überhaupt nicht so. Ich glaube ich, auch gar nicht sein. So will ich irgendwie auch nicht gesehen werden. Und irgendwie finde ich das auch ein bisschen unheimlich, ehrlich gesagt. Also,
aber wie ist es, wenn ich dann jemanden anspreche? Da gab es ja schon mal diese lustige Situation, dass jemand auf dem Fahrrad
immer
mega, so...
Ja, das ist immer super lustig. Ja, ja, einer war halt echt mal so, hey, Natascha Wegli. Ich so, ja, danke, jo, bitte, ciao. Die ist am Fahrrad vorbeigefahren, so mit dem kleinen Sohn da drauf. Ja, das ist eigentlich immer total lustig. Oder einmal hatte ich auch eine Situation, da bin ich U-Bahn gefahren und dann steigt eine ein, rennt noch so, kriegt noch so die Tür, stellt sie, also ich stehe immer an der Tür, meistens, kommt rein, guckt mich an, wird rot. Bist du hier diese, hä? So, ja. Oh, krass, gestern wurde mir irgendwie dein Podcast empfohlen oder keine Ahnung was und jetzt heute treffe ich dich hier. Ich so, ja, wenn das kein Zeichen ist. Alter. Und ich hatte auch schon mal eine in der S-Bahn, die saß auf so einem Vierer, ein paar Vierer weiter und ich saß da und sie mir so schräg gegenüber, ein paar Plätze weiter, hol das Handy raus. Könnte das Madame Moneypenny sein? Sag das so zu ihrem Freund. Ich so, okay, cool. Hat sie aber nicht getraut, mich dann anzusprechen. Okay. Aber ja, das ist immer super lustig, weil die Leute dann dankbar sind oder auch einfach nur mal Hallo sagen wollen. Oder manche sprechen mich dann auch nicht an. Ich kriege auch manchmal, ja, ich habe dich da und da gesehen, aber ich wollte dich irgendwie nicht ansprechen. Du warst so gedankenversunken. Ich so, ja.
Das ist aber nett. Also
finde ich schon müde. In der Sauna wurde ich auch mal angesprochen.
Fantastisch.
In der Sauna.
Wer wünscht sich das nicht?
Ja, oder? Ich war auch so, ich habe auch Nein gesagt. Bist du nicht mal der Moneypenny? Nein. Nein? So, ja, okay, doch. Ja, ich hatte einen Bademantel an, meinen Batman-Bademantel.
Einmal die Leute, also das, ja, so. Ja, oh Mann. Genau, warte mal. Genau, das hatten wir jetzt mit Fans. Das hatten wir auch. Genau, hier, das hatten wir auch, dass du eigentlich, also du wirkst ja so super, super tough, aber hast eben auch tatsächlich eine zweifelnde, verletzliche Seite, wie alle Menschen. Ja. Kennst du auch dieses Hochstapler-Syndrom, dass jemand, dass du im Kopf jemanden neben dir hast, der mit so einem Blog, der dann so schreibt, wir haben erkannt,
gar nicht.
Sie können ja gar nichts.
Warum sind sie hier? Ja.
Wir haben das jetzt mal geprüft.
Ja.
Ja. Hat fast jeder, glaube ich.
Genau, gerade am Anfang, ne, was ich beschrieben habe, genau. Mit dem E-Book und auch mit den Blogartikeln und so. Ja. Mittlerweile geht's.
Du lebst ja deiner Community Fleiß, Ärger als Disziplin vor. Warst du da schon immer so?
Also ehrgeizig war ich schon immer, ja, auch als Kind würde ich sagen. Fleißig, ja, vielleicht auch diszipliniert, ja, wie man als Kind so diszipliniert ist. Ja. Aber so dieses Ehrgeizige hatte ich irgendwie schon immer. Also ich habe ja auch sehr früh angefangen mit Sport, habe verschiedene Sport angemacht, bin ja dann beim Fußball auch selber hängen geblieben. Habe dann, ich glaube mit, da war ich glaube ich keine 10, vielleicht so 8 oder so, angefangen im Verein Fußball zu spielen. Ja. Natürlich in einem Jungsteam, weil im Mädchenteam gab es halt nicht. Und da habe ich schon auch dann ganz gut gelernt, so mich durchzusetzen, auch ein Stück weit das Mädchen zu sein. Was will die jetzt hier? Und dann habe ich sie halt nass gemacht und dann sind sie halt weit nach Hause gegangen. Aber ich war halt einfach, richtig gut so. Also für ein Mädchen aus deren Sicht richtig gut. Also ich war besser als die meisten Jungs.
Super.
Ich war auch einfach super schnell und was die halt gemacht haben, ist, die haben mich dann halt immer gefoult.
Ja, toll.
So, genau.
Männer.
Genau, Männer halt. Können sie nicht anders sein, wenn gar nichts geht, dann halt von hinten die Beine wegziehen. Nee, aber da habe ich schon relativ früh auch, also zwischendurch werde ich immer mal gefragt, ja, warum hast du das denn gemacht und so. Weil auch da, ne, ich habe da nicht reingehört, keiner wollte mich, also ja, die fanden es gut, dass ich da war, weil ich denen als Team geholfen habe. Aber jetzt so richtig fand ich es auch nicht so geil, dass ich da war. Und dann die Eltern, ja, warum spielt mein Sohn nicht, aber das Mädchen? So, ja, weil das krass, Mädchen besser ist als dein Sohn.
Stell
dir das mal vor.
Schön, oder? Ja. Wie belohnst du dich für Erfolge?
Mit Kuchen. viel zu selten überhaupt, dass ich mich belohne für Erfolge, glaube ich. Ja, ich habe das nicht so ein Ritual, dass ich sage, oh, jetzt ist irgendwie eine Flasche Champagner oder so. Ich trinke auch keinen Alkohol, weder Kaffee noch Alkohol. Von daher, aber ja, so dieses Schulternklopfen, viel zu wenig, sollte ich definitiv öfter machen. Ist dann eigentlich eher so Sauna, Spa.
Oder mal ein ruhiger Abend.
Genau, ruhiger Abend, runterfahren, genau.
Das ist doch auch schon wunderbar.
Ja, total. Das ist auch das, was mir am meisten
dich wieder auftankt,
bringt,
ne?
Dann auch. Ja, also einfach so diese Ruhe auch zu haben.
Du hast ja vorhin schon gesagt, jemand hat gesagt, du bist ein Vorbild. Hast du denn ein Role Model? Oder Role Model?
Role Modelin? Ja. Nicht ein einziges. Also das werde ich auch öfter gefragt in Interviews, ja, wer ist denn so dein Vorbild? Und ich denke immer wieder drauf rum, seitdem ich die Frage zum ersten Mal gestellt bekommen habe, ich habe nicht das eine Role Model.
Klopp. Wo
ich ja, also tatsächlich. Also ich,
ja, oder? Also.
Ich schaue mir schon viel von Sportlerinnen und Sportlern ab. Also da gucke ich auch super gerne Dokus.
Ja.
So Dokus über, keine Ahnung, Toni Kroos zum Beispiel. Oder über irgendwelche Siegesgeschichten. Jürgen Klopp natürlich auch, da seine Doku sein. Oder das Buch, glaube ich, Hörbuch. Also ich hole mir da eigentlich so meine Inspiration und pick mir dann eher so die Sachen raus von erfolgreichen Unternehmern, Unternehmerinnen. Cool. Und ja, irgendwie ist das dann, glaube ich, so, alles wird so verwabert dann, alles so vermischt. Und dann denke ich mir, ja, das ist cool, das will ich irgendwie auch machen. Ja. Oder komplett anderer Ansatz, Dinge zu tun. Mhm. Und dann picke ich mir das so raus.
Cool. Für wen gibst du dein letztes Hemd?
Oh, mein letztes Hemd.
Deinen letzten grauen Pulli.
Nee, mein letztes Hemd würde ich immer für meine Familie geben. Also einfach an meine Schwester. Das, da würde ich auch meinen Arm und mein Bein geben. Also.
Ja. An die Niere. gibt es
ja, das sowieso.
Genau.
Aber jetzt.
Du kaufst keine neuen Klamotten, verzichtest auf Zucker, Alkohol, hast keine Cheat Days.
Langweilig.
Du hast Disziplin.
Nein, gar nicht. Also auch das kommt in Phasen, auch das kommt in Wellen. Ich habe tatsächlich mal ein zuckerfreies Jahr mal eingelegt. Das war echt ganz cool. Mittlerweile ist aber eher so auch gesundheitliche Sachen, dass ich einfach viel mehr auf meine Ernährung achte und da genau drauf gucke. Und das ist nicht nur Zucker, sondern auch andere Geschichten, die ich dann nicht zu mir nehme. Mhm. Aber nein, das ist nicht alles Disziplin. So. Das ist natürlich das, was die Menschen meistens von mir sehen, weil es das ist, von dem ich glaube, dass es dem Menschen am meisten nützt, motiviert, inspiriert. So, ich mache selten Instagram-Stories, wo ich auf dem Sofa liege und keine Ahnung, obwohl doch mache ich auch, wenn ich BVB gucke. Aber das sind ja dann auch so Momente, in denen ich dann halt Instagram auch nicht mit dabei habe und auch nicht irgendwie haben will. Was natürlich nicht heißt, dass ich von morgens bis abends arbeite und irgendwie nur zack, 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 zack mache. Überhaupt nicht. Also jetzt gerade ist wieder eine Phase, ich wache auf, Wecker klingelt, Handy, Instagram. Ja, blöd. Totaler Quatsch. Oder YouTube oder was weiß ich. Das ist auch wieder was, was ich mir so angewöhnt habe, was nicht sehr diszipliniert ist. Aber ich glaube auch da, die Balance macht es dann einfach. Also nur diszipliniert sein bringt irgendwie auch nichts und nur den Slack. Ja, das ist auch mal die Frage des Ziels dann so.
Also das heißt, es wäre schon eine Angewohnheit, die du dann loswerden möchtest, dass du dann morgens gleich so Handy...
Ja, schon irgendwie. Und ich weiß auch gar nicht genau, warum ich es mache. Also früher waren es die E-Mails. Dass ich dachte, oh, was ist über Nacht passiert?
Tja, was könnte passieren?
Nichts, außer Newsletter von Amerikanern. Und ja, also das ist daran, darf ich gerne noch arbeiten, das wieder loszuwerden.
Du hast in einem Podcast gesagt, dass du dir schon immer was aus Geld gemacht hast.
Ja.
Na? Hat sich diese Beziehung in den letzten Jahren vielleicht verändert?
Schon, ja. Also schon immer was aus Geld gemacht. Da kann ich mich auf jeden Fall erinnern, dass ich gespart habe, um mir dann was zu kaufen zu können, auch als Kind. Das fand ich irgendwie cool so. Und ich habe da schon immer irgendwie drauf geachtet. Also ich weiß nicht, immer mega sparsam. Also ich gab bei mir auch Zeiten, wo ich ja relativ viel Geld auch ausgegeben habe für Kram, Zeug und auch viel Besitz angehäuft habe, so viel. Aber ja, meine Beziehung zu Geld hat sich insofern verändert, als dass ich auch da mittlerweile einen anderen Fokus habe. Also als ich angefangen habe, immer da Moneypenny, war ja viel so System aufsetzen, sparen. Ne? Habe mir da auch selber so Challenge auferlegt. Habe auf dem Blog jeden Monat quasi meine Ausgaben auch offengelegt. So. Und ja, jetzt werde ich ja oft gefragt, ja, Natascha, wie hoch ist denn deine Sparrate? Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Weiß ich effektiv nicht, weil es nicht mehr mein Fokus ist. So, das ist, ich habe quasi einmal diese Schritte gemacht, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, um auch zu wissen, wofür will ich Geld ausgeben und wofür nicht. Das ändert sich auch zwischendurch mal, aber ich habe ja gerade schon gesagt, Reisen zum Beispiel oder eher so Komfort, Bequemlichkeit, Zeit, ja, alles, was mit Zeit erspart ist, mir durchaus Geld wert.
Trainer,
genau, sowas, Gesundheit, Coaches. Also da gebe ich mein Geld einfach anders aus und schaue bei vielen Sachen auch jetzt nicht mehr so auf den einen Euro. Das hat sich auf jeden Fall schon verändert. Und ja, Natascha, du bist so eine Sparfixe und so. So fühlt es sich für mich halt gar nicht an. Also da ist natürlich auch immer ein schmaler Grat zwischen Sparsamkeit und Geiz. Ja, also ich mache sehr gerne Geschenke zum Beispiel und daran spare ich zum Beispiel auch überhaupt gar nicht. Also ich spare auch nicht an Geschenken oder an irgendwelchen Aufmerksamkeiten oder so und versuche da auch einfach großzügig zu sein, weil auch mir das halt Spaß macht. Aber ja, es ist halt nicht mehr so dieses eiserne Spar-Mindset, sondern einfach andere Prioritäten.
Okay. Jetzt, ja. Man glaubt es kaum, aber du selbst bezeichnest dich ja als introvertiert.
Ja.
Also kostet es dich Kraft, mit vielen Menschen zusammen zu sein? Wie passt es zusammen, dass du dann eigentlich eben so eine öffentliche Person bist?
Ja. Gibt es ein sehr schönes Buch Quiet heißt das Buch. Carol Dweck vielleicht, Quiet. Und da beschreibt sie das wirklich sehr, sehr schön, dass so dieses, also erstmal, was ist introvertiert, genau wie du sagst, ne? Es geht nicht um schüchtern. Ich war als Kind übrigens super schüchtern, habe nicht gesprochen. Oder sehr, sehr, sehr wenig gesprochen. Und introvertiert bin ich auf jeden Fall, weil es, wie du sagst, es kostet mich unheimlich viel Energie. So auch, also reden kostet mich super viel Energie. Das hier jetzt kostet mich super viel Energie. Ich hatte gestern 2 relativ lange Interviews am Stück. Ich hätte um 5 Uhr einfach ins Bett gehen können.
Das unterscheidet uns. Ich gehe jetzt gleich hier raus und bin völlig aufgetankt.
bin durch. Wenn ich gleich nach Hause komme, ich setze mich aufs Sofa, ich mache mir was zu essen und dann daddel ich erstmal.
Ja, gut, okay, aber auch, ich stelle ja auch die Fragen. Ne? Also es ist einfach anstrengend, über sich selbst zu reden. Aber klar, ich verstehe, was du meinst. Das ist,
ja, aber wobei ich Frage stellen auch anstrengend finde. Also gestern hatte ich zwei Interviews. Eins, da wurde ich interviewt und eins, da habe ich interviewt. Mhm. Und das ist immer so mein Mittwoch. Mittwochs habe ich meistens so diese ganzen Interviewtermine, dass ich das dann einmal durch habe. Und also es klappt ganz gut, einmal, weil ich das weiß, weil ich das dann auch in gewisser Weise steuern kann. Was bei mir zum Beispiel nicht geht, ist 5 Interviews hintereinander. Das funktioniert nicht. Mhm. So 2, ja, mit aber auch Pause dazwischen, eine halbe Stunde oder so, dass ich kurz runterkommen kann. Dann kann das nächste. Aber ich kann nicht einen ganzen Tag irgendwie quasseln. Oder ist auch übrigens auch ein Grund, warum ich die Seminare nicht mehr mache. Ich hatte ja ganz am Anfang auch mal Offline-Seminare gegeben, ganzes Wochenende. Ich brauchte davon eine Woche Urlaub.
Krass.
Weil es mich so fertig gemacht hat. Und ja, wie ich das mache, ist hin und her switchen. Ne? Also ich weiß ganz genau, okay, jetzt ist irgendwie Quasseln und Instagram, Showtime, Lampe an. Das hat auch nichts mit Verstellen zu tun, das macht mir auch Spaß. Mhm. Aber ich weiß auch ganz genau, okay, danach brauchst du halt keine Termine mehr machen. Not gonna happen.
Ja, genau. Ja. Verstehe ich. Okay. Wir machen jetzt noch ein kleines Entweder-Oder-Spiel.
Ja.
Das ist immer schön. Fahrrad oder U-Bahn?
Fahrrad. Kommt drauf an. Also U-Bahn finde ich auch ganz gut, weil ich dann tippen kann. Mhm. Spart wieder Zeit. Aber Fahrrad ist natürlich gut, um rauszukommen, Bewegung zu haben,
Licht.
Podcast zu hören. Ja.
Genau. Morgens Kaffee oder Tee haben wir schon beantwortet. Du bist keine Kaffeetrinkerin.
Nee.
So Kräutertee?
Ja, genau. Am liebsten Ingwer, frischer Ingwertee. Mhm.
Okay. Yoga oder Laufen? Beides?
Ja, beides. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich fürs wahrscheinlich fürs Laufen entscheiden.
Okay.
Aber schwierig.
Weihnachten oder Ostern?
Weihnachten. Ich freue mich jetzt schon wieder auf Weihnachten. Es ist nicht mal November.
Okay, ja, das verstehe ich.
Weihnachten,
ja.
Genau.
Bar oder Club?
Hated both.
Ja. Wegen Menschen.
Nee, Bar oder Club.
Wahrscheinlich dann eher Restaurant.
Schon dann eher die Bar zwischen Bar und Club. Ich meine, ich bin jetzt auch keine 18 mehr. Ne? Also früher um 2 Uhr losgehen jetzt so und oh Gott, 10 Uhr kann ich ins Bett. Dann eher die Bar. Aber bitte nicht Raucher. Okay. Raucherkneipe.
Bargeld oder Kreditkarte?
Oh, immer Karte. Immer Karte, wo es geht.
Wegen Übersicht?
Wegen Übersicht und wegen, war es einfach handlicher. Also ich habe sehr, sehr selten Bargeld.
Eule oder Lerche?
Was ist das, was früh aufsteht? Die Lerche?
Die Lerche, ja. Okay. Die Eule ist ja die ganze Nacht wach.
Nee,
ne?
Das bin ich auf gar keinen Fall. Also 10 Uhr klappt bei mir alles komplett runter. Manchmal gucke ich dann mit einem Auge nochmal so die Serie zu Ende oder so, aber ist auch schon dann am Rande zu schlechten Laune, da muss ich auch schnell ins Bett.
Modern Family oder BVB-Spiel?
Boah. Modern Family ist ja meine absolute Lieblingsserie. Ich fange ja auch immer wieder vorne an. Ich bin jetzt gerade wieder mitten in Staffel 2, ich glaube zum 4. Mal oder so.
Wow.
Also zum Thema,
wie gute
was
Freunde.
Ist dein Laster?
Ja.
Genau. Mein neues GZS-Set. BVB-Spiele gucke ich auch alles, natürlich auch spannend. Ja. Kann ich nicht.
Am besten hintereinander weg alles.
Am besten hintereinander weg.
Okay, cool. Super. Ich habe noch 3 Sätze, die du vervollständigen darfst. In 5 weiteren Jahren ist Madame Moneypenny.
In 5 Jahren ist Madame Moneypenny. Das könnte ich philosophisch sagen, whatever it is. Also es gibt ich habe jetzt keinen Plan oder so. Es gibt jetzt keinen 5-Jahres-Plan, sondern es ist tatsächlich eher so die Mission, sich das dann ausprägt. Ist mir auch egal.
Ich freue mich total darauf, älter zu werden.
Ja, ich liebe älter werden. Also ich habe total Bock drauf, so in 10 Jahren, nämlich so 45, 50, einfach diese Weisheit zu haben, diese Lebenserfahrung, diese Lebensweisheit und immer ruhiger zu werden, immer mehr Mittelfinger zu zeigen. Also einfach, ich stelle mir das vor, so komplett
noch mehr in sich ruhend.
Ja, mir ist alles egal, macht euren Scheiß. So, ich bin irgendwie hier, mach mein Ding. Und ich glaube tatsächlich, also ich hoffe, dass das mit dem Alter kommt.
Alte weiße Männer.
Alte weiße Männer. Oh je. Alte weiße Männer. Sollten mal so langsam den Weg frei machen. Alte weiße Männer, da weiß ich manchmal nicht so genau, warum da diese Person in dieser Position sitzt, wie die da hingekommen sind, warum die da immer noch sind. Müssen aber, denke ich, auch trotzdem mit einbezogen werden in die ganze Feminismusdebatte. Und ja, ich sage ja immer, deswegen bin ich, glaube ich, auch Mitunternehmerin geworden. Der Markt ist kein alter weißer Mann. Da kannst du machen, was du willst. Da entscheidet dann der Markt, da entscheidet die Masse, da entscheidet, ob du gut genug bist oder nicht. Aber das entscheidet nicht eine einzige Person, sondern die Gesamtheit. Und ich glaube, das mag ich irgendwie auch so daran.
Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Moneypenny-Universum, denn News gibt es dort immer zuerst. Also einfach kostenlos anmelden auf www.madamemoneypenny.de/newsletter und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.